Herzlich willkommen zu Biketour Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge. Heute treffe ich nämlich im Podcast eine ganze Reihe von Gästen, nämlich den Jan, den Rocco, den Robert, den Frank, den Sascha. Und diese Herren kennen sich untereinander so leicht, jedenfalls haben sie beschlossen, zusammen Turin-Nizza zu fahren. Und da sie aber alle über nur wenig oder gar keine Erfahrung mit Bikepacking und Radreisen und weiß ich was verfügen, hatten sie Kontakt zu mir aufgenommen und gefragt, ob sie mir ein paar Fragen stellen könnten und ob ich vielleicht mit ihnen meine Erfahrung teilen kann. Und dann ist aus so einer Idee, die anfing mit, ja, ihr könnt mir ein paar Fragen schicken, ist überhaupt kein Problem, dann ein Zoom-Gespräch entstanden. Das heißt also, wir haben uns gestern alle im Zoom getroffen und haben dann einfach mal losgeplaudert und erzählt und Fragen gestellt und ich habe geantwortet. Das heißt also, diesmal ist es eine Folge, die weniger in der Art ist, dass ich Fragen stelle und meine Gäste antworten, sondern diesmal ist es umgekehrt. Ich bekomme viele Fragen gestellt und versuche darauf zu antworten. Und das ist durchaus interessant für euch. Zumindest glaube ich das. Ihr könnt mir das ja dann auch nochmal spiegeln, ob euch das gefallen hat. In jedem Fall werdet ihr sehr viel über Ausrüstung, Fahrrad, Tubeless, Schaltung, Zeug, was man mitnimmt und so weiter aus meiner Perspektive erfahren. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das vielleicht auch euch gegebenenfalls weiterfällt. Weiterhilft. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
Nochmal vielen Dank, Sascha, für die Initialidee. Ich bin auf dem Fahrrad gewesen und habe dann gedacht, nee, eigentlich hast du ja recht, weil ich hatte mir im letzten Jahr überlegt, was könnte man denn jetzt mal anders machen? Und der Podcast ist ja eigentlich immer so ein bilaterales Format. Ja? Und mir kam dann schon immer mal die Idee oder der Wunsch, das doch mal mit mehreren zu machen, teilweise auch mit Leuten, die man vielleicht gar nicht kennt, ja? Die sonst vielleicht auch nie auf die Idee kämen, zu sagen, komm, ich habe vielleicht was zu erzählen und sowas. Deswegen, das ist jetzt so eine Art Premiere. Und das freut mich sehr. Da bin ich natürlich gespannt, wie das funktioniert. Und dann würde ich jetzt mal sagen, gebt dann auch kurz was zu euch zum Besten und dann legen wir los. Und dann Fragen, alles, ab geht's.
Alles klar, dann sage ich kurz zwei Worte dazu, wie wir hierher kommen. Wir kennen uns also, ich mache mal aus meiner Thumbnail-Sicht von rechts nach links. Frank, Sascha und ich kennen uns aus alten Hamburger Tagen von vor gefühlt 400 Jahren. Mhm. Rocco kenne ich aus Berlin, ursprünglich aus beruflicher Ecke. Mhm. Und Niklas kenne ich auch eher aus dem beruflichen Zusammenhang, aber auch noch aus Hamburger Zeit. Mhm. So ist die Verbindung. Robert ist ein Kumpel von Sascha. Mhm. Und Sascha und ich, eigentlich ist der Initiator der Angelegenheit, ist eigentlich Sascha, wenn ich mich recht entsinne, weil du hast mir Turin-Nizza mal irgendwie geschickt. Nur hast du nicht damit gerechnet, dass ich dann sage, ja, lass das mal machen. und dann haben wir halt gefragt, wer noch Bock drauf hätte. Und das sind die Kollegen, die noch dabei sind. Und dann haben wir dann rumbaldowert, wann und wie und was, wie alle anderen das auch machen. Wann kann man das machen und wie und wo. Und haben jetzt uns für Anfang Juni entschieden. Und haben dann natürlich im Laufe der Zeit gemerkt, wir haben, also dass wir wenig Ahnung haben, war uns allen klar, aber das war wie wenig. Das zeigt sich dann natürlich im Laufe der verschiedenen Rabbit Holes, in die man da reinsteigt.
Unwissen kann ja auch oft ein Segen sein. Ne? Also von daher ist das ja gar nicht so schlecht. Ach so, okay, also ich habe jetzt mitgekriegt, im Juni fahrt ihr sozusagen als Team Individual Time Trial, also dann ist ja jetzt noch nicht auf Zeit gesetzt, diese Rallye. Weil ich hatte ja geguckt, im September wäre die jetzt offiziell. Mhm. Warum jetzt Turin-Nizza? Wie seid ihr da drauf gekommen, Sascha? Was war da der Grund?
Also wir wollten Turin-Nizza fahren einfach aus landschaftlichen Gründen, glaube ich, ne? Und weil es einfach so schön sein soll, landschaftlich, natürlich eine große Herausforderung von den Höhenmetern. Und wir haben so viele Bilder davon gesehen, dass wir gesagt haben, das wäre doch vielleicht eine spannende Herausforderung. Und vor allen Dingen ist das ja sehr gut erschlossen, wenn ich das richtig sehe. Also es ist sehr gut über Komoot beispielsweise recherchiert, was es für Strecken gibt, die man da fahren kann, was es für Abkürzungen gibt. Und da dachten wir, das wäre für uns als Einsteiger vielleicht eine ganz gute Möglichkeit.
Mhm. Jetzt kommt, Susi kommt gerade.
Susi kommt, das ist wahrscheinlich Robert, weil Susi ist die Freundin von Robert. Und ich nehme an, Robert... Da ist er. Das ist unser Robert und unsere Susi.
Hallo.
Guten Tag.
Ja. Wir sind gerade so in den Anfängen, Robert. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Und du weißt, wir sind live, es wird alles aufgezeichnet.
Genau. Um Gottes Willen.
Ja.
Gut. Robert, darf ich da am Anfang eine Frage stellen? Hat dir deine Freundin Susi, die wir eben kennengelernt haben, die Zoom-Session starten müssen?
Natürlich.
Gut, alles klar. Ich wollte nur fragen. Wir wissen, wovon wir hier reden, auch auf welchem Niveau wir hier reden. Technisch Know-how.
Merk schon. Die startet mir auch immer mein Garmin, wenn ich losfahre.
Gut, das ist Standard.
Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Turin-Nizza, warum? Ja. Turin-Nizza, genau, ja. Und genau, also gerade diese sehr gute Erschlossenheit, auf den verschiedenen Navigationsseiten auch, hat uns dazu bewogen, dass wir gesagt haben, das könnte doch für uns so mein erster Step sein, uns da auszuprobieren damit.
Rein nach Orson Welles, we started at the top and worked our way down. Im Sinne von, wir fangen gleich oben an und dann geht's, ja.
Das stimmt ja dann auch mit der Route.
Gibt's, ja, genau. Das fürchte ich auch.
Ja.
Ah, okay, gut. Und dann, zu wie viel seid ihr dann unterwegs jetzt? 6 Leute dann insgesamt?
Ja.
Es hoffen wir, dass alle dabei bleiben, keiner abspringt. Das weiß man ja immer nicht so genau. Also es ist noch nichts gebucht, weder irgendwelche Züge noch irgendwelche Unterkünfte eventuellen oder Flugzeuge. Wir sind noch, wir haben noch gar nicht richtig festgelegt, an welchem Tag wir nun wirklich genau losfahren und ankommen, aber irgendwann sollte man ja dann mal Nägel mit Köpfen machen.
Naja, also nicht wirklich festgelegt, wann losgefahren und angekommen wird. Ihr habt im Chat schön aneinander vorbeigeredet. Und zwar für gefühlte 85 Austauschnachrichten. Ja, fahren wir jetzt dann los oder ist das dann oder kommen wir dann schon an oder wo übernachten wir denn? Was ist denn da los? Also das ist insgesamt, wir sind da, Martin, auf einer, was die Koordinationsebene anbelangt. Ne? Das ist noch, da sind wir noch schlimmer dran als beim Fahrradfahren. Ne?
Ja, dann drücke ich euch die Daumen.
Ja.
Für die, glaub, für die Tage, nix. Die ihr dann da unterwegs seid.
Wenn man erstmal da ist, ist ja alles gut.
Ja. Warum? Also gut, Juno ist wahrscheinlich jetzt, weil ihr da alle Zeit habt und sowas. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, was wird da für ein Wetter sein, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Hitzesachen. Aber ist das da für diese Berge soweit aus eurer Recherche ratsam oder ist es da eher noch unruhig? Soweit ich mitgekriegt habe, September ist ganz gut, weil die Stabilität des Wetters da ein bisschen höher sein soll. Wie sieht das im Juno aus?
Es hat sich bestimmt keiner einen Kopf gemacht und wahrscheinlich wird es brennend heiß, 35 Grad sein und wir werden da alle am zweiten Tag mit schlimmsten Verbrennungen an der Haut irgendwo in den Bäumen liegen.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben, das ist eher dann oben auch nochmal auf der kühlen Seite. Also die Sorge, glaube ich, geht da nicht in Richtung Hitze, sondern eher, dass es vielleicht noch ein bisschen Schnee liegen geblieben ist oder so im schlimmsten Fall.
Genau. Ich kenne ja die Bilder vom Giro, der ist ja, glaube ich, immer so im Mai, Anfang Juni, Ende Mai. Mhm. Und im Giro werden ja auch ab und zu mal die Etappen verkürzt oder abgesagt, weil eben auf den Gipfeln noch Neuschnee liegt. Insofern, ich glaube, früher kann man auf keinen Fall fahren. Und ja, also wir lassen uns überraschen. Wir nehmen es, wie es kommt, denke ich mal. Ja. Müssen wir ja.
Später kommen dann die Schulferien mit den Kindern und so weiter in den Weg. Deswegen, ja. September geht für mich aus beruflichen Gründen nicht. Und deswegen wollte man es jetzt nicht ewig nach hinten schieben. Haben gesagt, dann versuchen wir es im Juni.
Ich stell einfach noch mal ein paar Fragen. Ihr könnt ja aber auch dann
unbedingt
selber Fragen stellen. Wie ist denn, also seid ihr schon mal zusammen gefahren?
Gut. Im Moment,
also, Sascha. Für die Hörer, ein Teil schüttelt den Kopf, die anderen nicken.
Ja, also zum Teil. Also Robert und ich sind, ich glaube, insgesamt dreimal Hamburg-Berlin gefahren, zum Teil auch zurück. Wir können es nicht mehr sehen. Dömitz, Stichwort Dömitz, ganz furchtbar. Ich hoffe, es hört kein Dömitz dazu. Aber wir haben so ein bisschen zusammen Touren gemacht. Und mit Jan wiederum bin ich aus der Kalten, wie man, glaube ich, so schön sagt, von Lüneburg an den Ahrensee gefahren. Und Jan hatte damals noch eigentlich, also zwar ein schönes Fahrrad, neu, dazu müssen wir ja auch noch kommen, wer hat eigentlich was für ein Fahrrad? Mhm. Und ich habe ihm gesagt, naja gut, das sind so 100 Kilometer durch den Wald rund, irgendwie so Gravel, also sehr unbefestigt. Und Jan meinte, ja komm, das schaffen wir doch irgendwie, das werde ich doch wohl schaffen. Und nach 30 Kilometern, die wir ziemlich sportlich angegangen sind, habe ich mir Sorgen gemacht, ob wir überhaupt noch irgendwo ein Haus erreichen, wo wir ihn zur ersten Hilfe einliefern können. Wir haben dann so eine Imbissstube, so eine Trucker-Imbiss gefunden, wo Jan dann auch erstmal so ziemlich alles bestellen wollte, was die hatten. Die Kartoffelpuffer, die Pommes, die Currywurst. Er hat dann, glaube ich, die Currywurst gegessen und ein bisschen Pommes. Dann wurde ihm ganz schlimm schlecht. Und er musste sich draußen erstmal hinlegen. Und wir waren so bei Kilometer inzwischen so 35, glaube ich. Ja. Aber,
üble Nachrede ist das.
Aber, das muss ich dazu sagen, es hat sich dann erholt auf dem Fahrrad. Wir kennen das alle. Man kann sich auch wieder erholen auf dem Fahrrad. Und hat diese Tour tatsächlich beendet, die 100 Kilometer dann. Ich war sehr erstaunt, aber das war ein medizinisches Wunder in meinen Augen, wie er das gemacht hat. Und das ist unsere gemeinsame Radvergangenheit.
Sascha, und wir zwei sind nie zusammengefahren, ne?
Weiß ich nicht. Also ich bin ein bisschen gefahren, weil wir jetzt gerade beim Fahren sind. Also ich habe ich bin der Einzige, der eine längere Tour mal gemacht hat, 14 Tage Radtour durch Schweden mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau. Und ihr hat das so gut gefallen 2013, dass wir das also bis heute nicht wiederholt haben. Und aber ich habe halt Blut geleckt und seitdem fahre ich dann halt immer alleine.
Sascha, du hast den Hinweis nicht verstanden.
Nein,
ihr seid durchaus zusammen gefahren und zwar auf Mallorca mit einer Plattenserie von.
Ja, nein, das auch. Also Sascha und ich, wir haben noch keine längere Tour zusammen gemacht, aber wir haben gemeinsame Rennradtage, wobei man sagen muss, dass Sascha Rennrad gefahren ist und ich bin die menschgewordene Bergschwäche. Und Sascha und ich, wir haben zum Beispiel eine wundervolle Tour gemacht. Da sind wir in den Schwarzwald gefahren. Da sind wir nach Freiburg gefahren und waren da, Sascha, eine Woche waren wir da oder 10 Tage oder so. Herrlich. Und die erste Tour, die wir dann gemacht haben, ging durchs Dreisamtal und den Notschrei hoch. Und da hätte ich schon stutzig werden müssen.
Bei dem Namen.
Bei dem Namen. Da hätte ich echt stutzig werden müssen. Und das hängt mir heute noch nach. Das steckt mir noch in den Knochen, da bin ich ganz ehrlich. Ne? Das, also sowohl physisch als auch moralisch.
Du bist ja perfekt für die Berge gebaut,
ja.
Ne?
Ja, ja.
Wir alle. Also alle außer Sascha. Rocco auch ganz besonders. Und das noch vielleicht mit Rocco. Rocco und ich fahren regelmäßig, aber ja, sag mal regelmäßig eine Runde im Grunewald, also aus Berlin-Mitte in Grunewald da ordentlich rum und fahren wieder zurück. und hoffen, dass wir irgendwie, dass das in irgendeiner Weise nutzbringend für die Tour ist. Die Frequenz könnte noch ein bisschen hochgesetzt werden.
Also ich habe mir ja angeguckt, es sind ja von den knapp 600 Kilometern, glaube ich, oder wie lang ist es, ja? Es sind ja so 270 unbefestigt und der Rest ist so, also tendenziell mit Asphalt. Ne? Also ich glaube teilweise auch ganz gut fahrbar. Wie sieht denn eure Erfahrung auf diesem Gravel-Schotter, wenn es ein bisschen technischer wird, aus? Also fahrt ihr da auch rum, weil ihr es gerade erzählt, mit Rennrad eher? Ich betone das deshalb oder frage das deshalb, weil die Erfahrung ist häufig, dass man oder dass viele versuchen, ein Erlebnis als Straßenfahrer auch aufs Gelände zu übertragen. Und das funktioniert spätestens, wenn man den Berg wieder runter muss, nicht mehr. Weil bei der Straße kannst du halt entspannen, rollst halt runter und du hast halt die Möglichkeit, dann eben die Energie, die du gebraucht hast, berghoch, dann wieder auf der Abfahrt ein bisschen einzuholen. Das funktioniert halt im Gelände gar nicht, weil du dann teilweise bergab genauso viel arbeiten musst und Anstrengungen hast wie berghoch, weil es einfach dann technischer ist oder du mehr aufpassen musst oder viel mehr in die Bremsen, im Bremsen liegst oder so. Deswegen, wie ist da die Erfahrung? Oder plant ihr da irgendeine spezielle Vorbereitung jetzt, wo ihr ungefähr wisst, wann ihr losfahren wollt? Also
Ich habe deine Harzschilderung studiert. Und das wollen wir gerne ansteuern im April, um mal ein bisschen zumindest annähernd irgendeine Form von Vorbereitung dafür ins Gelände zu stellen.
Ja, ich glaube, wir haben alle nicht wahnsinnig viel Erfahrung darin, ne? Also bergab schon mal gar nicht. Glaube ich, ist ja hier in Norddeutschland auch schwierig, was Vergleichbares zu finden. Harz ja, wie gesagt, das Nächste. Und was wir aber, glaube ich, gelesen haben oder auch recherchiert haben, ist, dass diese Turin-Nizza-Strecke noch die technisch am wenigsten anspruchsvolle ist im Vergleich jetzt zu den Sachen, die du so fährst. Ne? Mhm. Also Silk Road Mountain Race, Atlas Mountain Race oder so. Also hoffen wir so ein bisschen, dass wir dort also jetzt nicht gleich so direkt an unsere Grenzen stürzen, aber ist natürlich ein berechtigter Einwand, glaube ich, dass wir uns das nicht zu leicht vorstellen sollten.
Ja. Habt ihr irgendein Training, was ihr macht? Also jetzt im weitesten Sinne, ne? Wir reden jetzt nicht über strukturiert und dreimal am Tag Blut messen und so eine Sachen, sondern also gibt es da irgendetwas, wo ihr sagt, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass man unbedingt sehr viel Training braucht für Turin-Nizza, so, weil ich glaube, dass man das mit einer guten Grundfitness angehen kann, ja, gerade wenn man sagt, man hat jetzt kein zeitliches Limit, was jetzt so ungemein hart ist. Mhm. Aber gibt es da, also verfolgt ihr da irgendwas? Oder jeder so viel, trinkt halt Bier, wie es geht?
Nee, so viel Radfahren, wie es geht halt. Wie man reinkriegt in die Zeit.
Darf ich das gesamte Trainingsregime, ne, darf ich das als hemdsärmelig bezeichnen?
Darfst du.
So, danke. Ja. Danke.
Okay. Das trifft es ganz gut, ja. Glaube ich. Okay.
Na gut, aber das ist ja kein Ausschlusskriterium. Also das meine ich ernst. Ne? Das ist ja, also das soll ja in erster Linie auch eine Genussfahrt sein. Und da habt ihr ja völlig recht. Das ist so das, was ich jetzt gehört habe davon und jetzt auch von Tobias, der das ja auch schon gefahren ist. Das ist eine verdammt schöne Strecke. Und natürlich ist es auch anstrengend, aber ich glaube, ein Stück Fitness kommt dann auch von währenddessen unterwegs rein. Ne? So, also von daher.
Ja, also wir haben auch auch nochmal zu der Strecke gelesen, dass eben das ja, glaube ich, auch bergauf nicht so anspruchsvoll ist wie manche Mountainbike-Trails und diese nicht ganz so steilen Anstiege, wenn ich das richtig gesehen habe, sind ja vermutlich eben für so Flachländer wie uns eher vielleicht zu bewältigen, als wenn das wirklich anspruchsvolle 20-prozentige Steigungen wären eben den Berg hoch. Und also wir hoffen so ein bisschen, dass wir uns da das richtige Terrain ausgesucht haben.
Seid ihr schon mal mit Gepäck unterwegs gewesen, jetzt so in der Art, wie ihr dann fahren wollt, auf Straße/Gelände?
Ich fahre jetzt immer mit Gepäck die Runewald-Runden. Ja, ernsthaft.
Einfach zum Trainieren. Also.
Ich würde sagen, das ist ja ein todsicheres Ding. Dann kann nichts schief gehen.
Ja, da ist der Jan aber aus meiner Sicht gar nicht so verkehrt unterwegs. Es gibt Leute, die trainieren für diese Tour Divide oder hier Silkwood und sowas. Die packen sich tatsächlich das Gepäck rein und hauen sich dann Steine dort rein. Ne? Und dann machen die halt Bergtraining. Das schien mir auch absurd. Mache ich mittlerweile auch so. Das ist, also ich fahre halt irgendwelchen Krempel durchs Land, den man ja eigentlich nicht bräuchte. So. Aber das.
Ja.
Ich kann ja noch mal schildern, als wir 2013, wie gesagt, zu dieser zweiwöchigen Schweden-Tour aufgebrochen sind, also nicht mit Bikepacking, sondern mit normalem Radgepäck, eben diese 6 Taschen, die man so hat. Ich weiß jetzt nicht, da gibt's ja auch einen Fachbegriff. Da sind wir am Vortag, meine Freundin und ich, sind wir am Vortag das erste Mal voll bepackt mit, ich glaube, auch viel zu viel natürlich. Ich habe heute noch die Gaskartuschen im Keller, weil wir Angst hatten, dass wir in Schweden kein Gas nachbekommen. Ganz aktuell ja eigentlich jetzt gerade. Aber auf jeden Fall sind wir am Vorabend das erste Mal mit den Rädern einfach ums Haus gefahren. Und das war natürlich auch ziemlich optimistisch und ein bisschen gutgläubig, dass das alles so geht. Wir waren sehr erstaunt, wie sich ein Fahrrad mit 15 Kilo Gepäck fährt. Und aber ja, haben es einfach gemacht, sind einfach losgefahren und es ging irgendwie. Also man hat das dann unterwegs gelernt, damit zu lenken. Also
ich frage halt unter anderem auch genau deshalb, ne, weil das verhält sich schon anders ein bisschen mit Gepäck. Vor allen Dingen auch, wenn du dann halt steuerst oder bremst und so, da hast du ja dann nochmal ein ganz anderes Fahrverhalten. Und vor allen Dingen, weil, wie formuliere ich es jetzt mal unpolitisch, also wenn man, also es gibt ja diesen Hype rund um Gravelbikes, so. Und das ist häufig so, dass die Leute sagen, super, das ist das Rad für alles. Das funktioniert aber aus meiner Erkenntnis auch nur so lange, bis es... jetzt nicht wundern, liebe Hörer, hier pinkelt keiner, sondern das war Wasser, was eingegossen wurde. Das funktioniert aber aus meiner Sicht nur so lange, bis dann Gepäck ins Spiel kommt. Und dann muss man sich teilweise die Übersetzung angucken, die so funktionieren, wenn man alleine fährt, ist das, glaube ich, kein Problem. Aber wenn man dann mit Gepäck fährt, brauchst du dann die berühmten Rettungsgänge. Und da kommen wir dann wieder, also es gibt ja einen Grund, warum ich mich jahrelang mit so einem Blödsinn auseinandersetze, wie kriege ich hinten eine Mountainbike-Kassette mit einer Rennradgruppe geschaltet. Das mache ich ja nicht, weil ich Zeit habe, also das mache ich auch, weil ich Zeit habe, aber das mache ich vor allen Dingen, weil ich am Berg nicht sterben will. Und deshalb auch die Frage, ne? Also man fährt häufig so mit seinem Fahren, sagt, super, das kann ich machen, das gilt genauso fürs Reiserad, dann hängst du Gepäck dran und dann hast du auf einmal ein ganz anderes Fahrverhalten, ja, dann merkst auf einmal am Berg, da fehlt dir irgendwas, da kommst du nicht so richtig hin. Ich habe das beim Toscana Trail gehabt, da habe ich dieses Bombtrack mit 2x11 Schaltung gehabt, habe vorne 39er Blatt als größtes gehabt und als kleines 26 und hinten bis 36 eine Kassette, ne? Also 11,36. Und das war nicht genug. Das war, als ich hier auf dem Heidschnuckenweg trainieren war, da habe ich danach gedacht, super, ich kann alles, gebt mir den Mount Everest. So, da hatte ich aber nicht viel Gepäck mit. In der Toskana war es dann nicht ausreichend. Also habe ich viel geschoben. Ist okay, man kann schieben so, ne? Aber das war auch der Grund, warum ich mich dann damit beschäftigt habe, was da alles geht, wie kann ich hinten noch größer werden. Ich fahre das jetzt mittlerweile mit einem L40er, mit einer L40er Kassette und vorne 36, 24, so, also habe da nochmal die Übersetzung verändert, um einfach diesen Rettungsgang zu haben. Und ihr werdet ja nun tendenziell klettern, ne? Und es geht ja nicht so sehr darum, dass du 70 km/h fährst nach unten, sondern dass du eher die Chance hast, lebend irgendwo den Berg hochzufahren und dabei auch noch die Landschaft zu genießen. Also wir reden ja jetzt nicht über das Limit, sondern auch um zu gucken. Also deswegen, weiß nicht, wie seid ihr da mit euren Rädern aufgestellt?
Ja, Martin, ich bin so dankbar, dass du das sagst, weil aus zwei Gründen. Zum einen gibt uns das natürlich die Gelegenheit, in die Frage-Ecke einzusteigen. Und zum anderen entzieht mich das vielleicht ein wenig dem permanenten Spott aller anderen Beteiligten in dieser Gruppe. Wegen meines Übersetzungsgerätes. Ja, genau. Die erste Frage wäre, ich habe...
Der sucht jede Gelegenheit, das geht schon wieder los. Das ist echt...
Ja. Übersetzungen sind wichtig.
Ja. Also die, ich habe tatsächlich, bin schlicht deinem, deiner, wie soll man sagen, Anregung gefolgt und habe mir jetzt vor wenigen Tagen die Garbarock Rival 1 Mullet Kombinette da reingeschraubt. Mit großer Aufregung, ob ich das überhaupt hinkriege. Und es ist, ich kann sagen, mit ungefähr 12 YouTube-Tutorials während der Montage ist es mir dann irgendwann im Laufe eines ganzen Tages gelungen. Mhm. Ja, und das hat, also jetzt fahre ich dann, momentan sind es noch 40, 50, also 40 vorne, 50 hinten. Mhm. Will aber noch das Blatt vorne irgendwie kleiner machen auf 38 oder 36 oder sowas. Mhm. Und bin auch schon kurz mit so rumgefahren und genau, es passiert genau das, unbeladen, dass man denkt, was soll ich denn in Gottes Namen mit diesen Gängen, mit den Beinen ganz oben, ja im Leben nicht brauchen. Aber schön zu hören, dass das vielleicht doch nicht ganz abwegig ist.
Also ich fahre vorne 32 und teilweise 30.
Und was hinten? Also
10,50 oder jetzt gerade 10,52.
50 und 30 vorne, 30, 50.
Genau, und das, wow. Also in Kirgisistan hast du das auch gebraucht, da kommen aber mehrere Faktoren zustande, ja. Ne? Also Müdigkeit und Dauerstress und so weiter. Du hängst dann am Ende natürlich in den Gängen und denkst, kann es bitte noch mal leichter werden und so. Ne? Also
aber da kommst du doch gar nicht mehr voran, da kippst du rum, oder nicht?
Nö, kannst schon. Das, okay. das findet nicht statt, das Umkippen. Also nicht schon, ja. Also wenn du willst, kannst du auch umkippen, aber ja. nee, eigentlich nicht. Das klingt jetzt auf den ersten Blick absurd, gerade jetzt bei mir in Hamburg. Ne? Also ich fahre das jetzt, also ich brauche es in Hamburg eigentlich nicht. Ich fahre das nur, weil ich zu faul bin, halt andere Sachen mit da dran zu bauen. So. Mhm. Aber ich mache zum Beispiel Bergtraining an der Elbe. Da haben wir nämlich ein paar Steigungen, den sogenannten Vaseberg, das sind 15%. So, und den fährst du halt 10-mal hoch und runter. Die Leute gucken dich natürlich auch an, wie jemand, der das 10-mal hoch und runter fährt. So. Und dann gibt es dann noch weitere Berge, so im Hirschpark, da, so, da mache ich auch immer so 10, 20 Mal das hoch und runter. Und selbst unbeladen, also brauche ich dann natürlich nicht die ganzen Gänge, aber das fährt sich einfach einfacher. Und die kleinere Übersetzung, und das ist jetzt aber auch eine persönliche Präferenz, ich finde das im Gelände besser. Also bei Turin-Nizza würde ich mitgehen, da würde ich vielleicht auch 34 oder 36 fahren und hinten dann 50. Und ich sage, komm, wir sind nicht auf der Flucht jetzt so. Da ist jetzt auch ein doofes sprachliches Bild angesichts der aktuellen Situation. Also das ist Mist. Aber es ist jetzt, wir müssen jetzt nicht auf Zeit fahren, ja, so. Und dann ist es halt, wenn es dann halt mal nicht geht, also wenn diese Übersetzung dann mal nicht reicht, dann kann man halt schieben. So, und das ist ja auch völlig in Ordnung, das gehört ja auch dazu. Das ist, wir tun ja oft immer so, als ob Schieben ist dann gleich der Tod. Ja? So, und dann sind wir alle keine Bikepacker mehr oder was auch immer wir sein wollen. So. Das ist ja Blödsinn. Aber ich finde es im Gelände vor allen Dingen, wenn du dann halt, wenn ich jetzt, weiß ich, in den Schwarzen Bergen fahre, jetzt bei Hamburg, das ist so eine Mountainbike-Ecke, ne? Oder auch, du kannst auch viel im Gelände an der Elbe fahren in diesen Bergen, Wurzeln und Steine und weiß ich was alles, dann brauchst du schon eine gute Übersetzung, um da noch agil zu bleiben. Wenn du noch Gepäck hast, dann kommt das da schon zur Geltung, dass du vorne ein bisschen fixer sein musst. So. Also ich habe das jetzt, wie gesagt, im Atlas war ich mit 32, 11,50 unterwegs, in Kirgisistan mit 30, 10,50. Das sind so die Übersetzungen, die für mich gut passen. Und ich kriege halt auf der Ebene eine ziemlich gute Geschwindigkeit hin. Also bei mir ist dann halt irgendwann bei 46 oder so ist dann halt auch Schluss. Aber ganz ehrlich, also das muss ja auch nicht sein. Und mir ist es wichtig, dass ich mit Gepäck im Gelände vernünftig fahren kann. So, das ist der Hintergrund. Ich würde jetzt aber auch angesichts Turin-Nizza sagen, dass man mit, ja, ich würde wahrscheinlich 34 oder 36 sowas fahren, wenn ich jetzt neu bauen müsste. Es kommt auch aufs Fahrrad drauf an. So ein 29er rollt halt auch mehr über andere Sachen hinweg als jetzt so ein Gravelbike.
Mhm. Ja. Ja. Weil ich hatte kurz die eine Frage da hinten, da nicht noch direkt da drauf gehört. Ach so, genau. Baust du dir dein Krempel selber zusammen oder hast du eine Werkstatt, die das für dich macht?
Mein alles selber.
Ja.
Kostet zwar mehr, aber es bringt dir viel Erfahrung.
Zu der Übersetzung wollte ich noch fragen, also ich habe mir jetzt ein 32er ovales Blatt, das fährst du ja auch, glaube ich, ne? Ovale Blätter, bestellt, auch von Gabaruk. Hoffe, dass das auch demnächst dann in Hamburg eintrudelt und wollte hinten aber nur bis auf 46 gehen bei meiner Rival One, weil ich gelesen habe, da brauche ich dann nicht diese ganzen Gabaruk-Käfig-Umbauten, sondern könnte dann mit der normalen, mit dem normalen Schaltwerk mit einem 46er fahren und dann lieber vorne eben 32. Das war so meine Idee. Und aber wenn ich dann das entnehme, was du sagst, müsste das ja dann auch
so. Das geht. Also der Tobias ist so das Atlas Mountain Race gefahren. Der hat das hinten auf eine 46er hochgedengelt. Das geht auch relativ einfach, indem du die sogenannte B-Screw, also den Abstand des Schaltwerks zum Ritzel und zum Rahmen so ein bisschen organisiert, wenn du mit der arbeitest, dann kannst du das schalten. Also SRAM sagt offiziell ist nicht, ja, aber inoffiziell geht das. So, also super. Das hat auch ein ehemaliger SRAM-Mechaniker bei Tobias so gebaut, das geht schon. So, und ich finde diese Gabaruk-Sachen halt relativ gut, weil sie halt sehr simpel einfach nur den Käfig nach unten setzen und damit mehr Raum schaffen für größere Ritzel und du halt ein einfaches Schalten ohne irgendwelche Übersetzungsthemen hast. Ne? So. Und das, also so fahre ich ja eigentlich auch noch mechanisch. Jetzt fahre ich gerade elektronisch, deswegen.
Da wäre nochmal meine letzte Frage zu dem Thema, weil wie gesagt, das Ding ist eingebaut, schaltet auch eigentlich alles ganz wunderbar. Nur auf das 50er Ritzel kommt dann nicht ganz rauf. So weit kriege ich ihn nicht rüber, sozusagen, den Umwerfer. Ist das dann eine Frage für einen Spacer unter der Kassette, dass die Kassette ein bisschen rüberkommt? Oder
was ist denn das für eine Kassette?
Gabaruk, 1050.
Also auch. Und ist die richtig reingeschraubt? Du hast ja einen XD-Freilauf.
Ja,
dann,
ja.
Ne? Und ja. Also ich frage deshalb, weil ich bin ja auch Profi und ich habe das einmal festgestellt. Ich habe alles schon durchgemacht, warum manche Sachen nicht gehen. Und ein Ding war unter anderem, dass wenn du die Kassette aufschraubst selber, ne, hast du manchmal das Gefühl, okay, jetzt sitzt sie.
Ja.
Aber sie ist eigentlich, kann sie hinten noch locker 2 Millimeter weiter ran, bis sie richtig sitzt. Und dann hast du dann stellst du die Schaltung ein und wunderst dich, warum das manchmal nicht so richtig funktioniert. Und dann verzweifelst du und nach ungefähr 10 Stunden kriegst du mit, man kann ja einfach die Kassette, muss man mehr anziehen. So, das wäre so der erste Tipp, wo ich gucken würde. Das andere ist ehrlicherweise, der macht das ganz normal. Also im Gegenteil, du hast eigentlich von der Bandbreite, die dieses Schaltwerk nimmt, eher das Problem, dass du den oberen und den unteren Stopper richtig einstellen musst, weil der gerne überschaltet. Das heißt also, du hast ja am Schaltwerk hinten 2 Schrauben. Ne? Die Schraube, die nach außen hin zeigt, ist die für den höheren Abstand. Das haben sie so kompliziert gemacht.
Ja, genau, überkreuz.
Bleiben, genau, und so weiter. Und ich würde da erstmal gucken, ist diese Schraube, die diesen Stopper auslöst, ob du damit eigentlich das ganze Problem schon lösen kannst, indem du den Stopper wegnimmst.
Nee, genau, das habe ich gemacht. Ich habe ja den Stopper für klein sozusagen eingestellt, kein Problem. Und ich kriege den Stopper für groß, da geht der Umwerfer nicht mehr hin sozusagen. Und das Problem ist nicht, dass die Kassette noch weiter, noch tiefer drin sitzen, sozusagen, würde dieses Problem nur vergrößern. Sie müsste im Prinzip weiter vom Rad weg nach außen, damit der volle Zugriff auf das große Ritzel okay. da ist.
Ist die Bistro richtig eingestellt? Also hast du den Abstand zwischen Schaltkäfigrädchen und Ritzel, ist das
1,5 Zentimeter?
Ja, also es reicht auch ein. Also die Umschlingung sollte schon da sein, weil spätestens wenn du dann reintrittst und das manchmal knallt oder die Kette abhebt, dann ist die Umschlingung, das heißt also wie die Kette um die Röhrchen liegt, dann ist sie zu gering. Du kannst also bei 1,5 Zentimetern würde ich sagen, geh noch mal ran.
Ja, okay.
Also so ein Zentimeter würde ich ungefähr denken. Da gibt's bei Gabaruk gibt's da halt die genaue Anleitung.
Ja, die sagen eben 1,5 Zentimeter. Nur ich kann ja sehen sozusagen optisch, dass der Umwerfer neben dem Ritzel.
Okay. Dann würde ich ehrlicherweise noch mal Dann wäre mein Tipp, du hast beim Einbau vorne nicht ganz runtergeschaltet und du müsstest das Kabel nochmal nachjustieren. Das heißt also alles nochmal lockern, richtig runterschalten, bis es nicht mehr geht. Dann das Kabel lockern, nachziehen und von vorne anfangen.
Runterschalten heißt auf den größten Gang.
Ja, auf das kleinste Ritzel, ja, was der größte Gang ist. Ja. Fahrrad, haben sich wieder Experten Gedanken gemacht. Also, so, okay. Und dann nochmal von vorne anfangen.
Ja.
Weil eigentlich ist das, also das ist sehr intuitiv.
Ja, dankeschön.
Zum Thema, gut, Thema Übersetzung haben wir ja jetzt sehr gut, glaube ich, behandelt schon mal.
Ritzelrechner sagt euch was, ne,
Sascha? Wie bitte?
Der Ritzelrechner sagt euch was?
Ja, also Jan vor allen Dingen, ne? Also Jan sagt ja sehr viel, weil Jan hat uns damit schon sehr penetriert. Wir haben so eine Chatgruppe, muss man dazu sagen, so eine Signal-Gruppe. Und da sind wir schon sehr, sehr viel darauf aufmerksam gemacht worden, auf den Ritzelrechner.
Also ich gucke aber gerne nach Entfaltung und wenn ihr dort seht, alles, was so unter, also im leichtesten Gang, so bei 1,5 Meter sowas, das ist eigentlich okay.
Okay.
Also da vielleicht ein bisschen weniger, wenn du jetzt nicht so trainiert bist, aber das ist eigentlich eine Entfaltung, wo du sagst, okay, da kannst du dann mit Gepäck ganz gut fahren.
1,5. Was denkst du denn, was wir, also wenn wir da jetzt unterwegs sind, was wir vielleicht an Reparaturen zumindest mal irgendwie uns angeguckt haben sollten, also beispielsweise, weiß ich nicht, eine Speiche bricht oder sowas, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, guckt euch das um Gottes Willen an und habt das dabei an Ersatzteilen. Wie machst du das oder also was hast du alles dabei oder?
Ich habe ehrlicherweise also wenig dabei. Also auf jeden Fall ein Ersatzschaltauge. Also wenn ihr, es kommt jetzt auf eure Rahmen drauf an, ne? Wenn ihr jetzt, es gibt ja auch so Carbonrahmen, da ist das aus einem Guss, das heißt also, da werdet ihr nicht lange Freude haben, aber normalerweise sind ja hinten immer diese Schaltaugen, die du ersetzen kannst. Nehmt euch davon auf jeden Fall eins mit, weil das ist etwas, mir ist das mal gebogen, ja, nie gebrochen, so, aber dann kommt der ganze Schaltzirkus so ein bisschen durcheinander und du kannst es einfach austauschen und dann ist gut. Häufig bricht es. So, das Rad fällt um oder es kommt ein Stein dran und manchmal ganz absurde Sachen. Das habe ich persönlich noch nicht selber erlebt, aber das ist so ein Grundausersatzteil, was ich immer mitnehmen würde, so ein Schaltauge. Und guck auch, wie das befestigt ist. Ne? Also wenn, es gibt unterschiedliche Arten, ne? Mehrere Schrauben oder nur eine Schraube oder weiß ich was. So. Und dann würde ich auch gucken, ob man diese Schraube noch mitnehmen kann. Oder die Schrauben, ne? Weil das ist teilweise absurd, was da passiert. Also das ist ne, so, zum Beispiel, das führt mich zum Zweiten, ich war in Patagonien, bin aus dem Flugzeug gestiegen und die haben das geschafft, mir das Fahrrad im Karton so zu zerlegen, dass unter anderem meine Sattelklemme gebrochen war. Und ein Fahrrad ohne Sattelklemme ist einfach nichts wert. So, das kannst du komplett vergessen. Ich habe mir dann dort eine Sattelklemme gekauft, so, und dann ging das, ne? Aber seitdem habe ich immer eine Sattelklemme dabei. So vor allen Dingen, also ich fahre jetzt Salsa und die haben immer so besondere Sachen. Wir sind ja, die Salsa-Fahrer sind immer besonders, auch was die Teile angeht. Und das hat halt, diese Klemme hat halt, weiß ich, 31,1 oder also es ist ein absurdes Maß. Das gibt es auch eigentlich nur von Salsa. Und deswegen habe ich da immer einen Ersatz mit. So. Also einfach nur um. Es kann sein, dass da was passiert, weil ich habe das in Kirgisistan gesehen, da ist bei einem zum Beispiel diese Schraube gebrochen, die diese Klemme zusammenhält. Ne? Oder du hast halt irgendwie viel immer am Sattel rein, Ausbau und sowas, dann ist diese Schraube ausgeleiert und du hast irgendwelche Probleme da. Ne? Also du musst es dann aufbohren und so weiter. Also dass du einfach einen Ersatz mit hast. So. Das sind die beiden Sachen. Dann, was ich auf jeden Fall immer mitnehme, sind Baudenzüge. Und da müsstet ihr halt gucken. Ich habe es gehört von jemandem, der diese Erfahrung gemacht hat, weil er sehr erfahren ist, dass man beispielsweise bei Bremsbaudenzügen darauf achtet, dass man keine Mountainbike-Baudenzüge nimmt, wenn man sie in eine Rennradschaltung einbauen möchte, weil da achtet man vielleicht gar nicht so sehr drauf, weil Bremsbaudenzug ist halt nicht Bremsbaudenzug, weil der Mountainbike-Baudenzug hat vorne so einen breiten Zylinder und der Rennradbaudenzug hat so eine Plombe vorne dran. Und der breite Zylinder bringt euch gar nichts, weil der halt nicht in den Bremsgriff von der Rennradschaltung reingeht. So, also bei Rival nur so da gucken. Also da nehme ich immer einen Zug mit und zwar den längsten, weil dann kannst du den immer cutten, je nachdem. Also du brauchst nicht zwei, das wird schon nicht passieren, dass beide, also ihr seid ja auch zusammen, also ihr habt ja im Kern habt ihr dann 6 Baudenzüge. Ich meine, wenn da was, dann habt ihr ein mega Erlebnis, ja, wenn ihr sagt, es sind 6 Baudenzüge, 7 Baudenzüge gerissen und weiß ich nicht, so, also das müsst ihr erstmal hinkriegen. Und das gleiche für einen Schaltzug, je nachdem, wie ihr fahrt, zweifach, einfach, so, also ich bin Fan von einfach, einfach auch, weil es die Wahrscheinlichkeit von Defekten reduziert. So. Ich verstehe aber auch Leute, die zweifach fahren, einfach weil es kommt auch darauf an, woher du kommst. Wenn du mehr aus dem Rennradfahren kommst und feinere Abstufung zum Beispiel brauchst, dann warum nicht zweifach? Ja? So, klar, ne? und kannst halt ein bisschen mehr schalten und so. Einfach ist für mich halt einfach.
Ja, ich komme vom Skateboarding, das ist
ja, genau. Also mir geht es immer darum, ich will nicht denken, weißt du, so, ich will halt schalten. Wenn ich hochschalte oder runterschalte, das ist so, ich will da jetzt nicht überlegen, da, wie über Kreuz fahre ich jetzt auch die arme Kette und so. Dann Kette ist vielleicht auch noch ein Thema. Ich nehme nie eine Ersatzkette mit. Die Ketten reichen, also die halten eigentlich so. Meine Ketten, die ich fahre, die sind um die 6000. Die sind schon nach 1000 durch. Ne? Du darfst halt nie den Fehler machen, eine Messlehre zu machen. Da wirst du nicht glücklich, da wirst du nur geldlos. Also das hält schon. Ich fahre das aber immer Kassette, Kette, ein System durch, bis es komplett im Eimer ist. Das ist meistens nach 6000, 6500 der Fall. Dann knallen die Gänge durch. Und das kriegst du auch nicht mit einer neuen Kette hin, ehrlicherweise, weil die läuft dann nicht auf der Kassette, auf der gebrauchten. Da rutscht die auch nur durch. Ich nehme aber Kettenschlösser mit. Ich würde auch darauf achten an eurer Stelle, dass es Ketten sind, die ihr nehmt, die Kettenschloss haben. Es gibt ja auch Ketten, die du nietest. Und ich bin eher Fan von Ketten mit Kettenschloss. Und dann kannst du dir so ein kleines Werkzeug mitnehmen. Das gibt es von Rolf Tools beispielsweise. Das sind diese mobilen Kettenschlossöffner und Verschließer. Die sind sehr leicht. Das weiß ich nicht, es wiegt 20 Gramm oder sowas. Und du kannst 2 oder 3 Kettenschlösser da reinbasteln und hast dann immer welche zur Verfügung. So. Ja.
Jungs, ich gebe euch nur wieder Futter. Das hatte ich schon das Thema. Ich habe auch schon was gefunden, wie man es ohne Werkzeug hinkriegen kann.
Sehr, super.
Genau. Dann, also wenn der Fall eintritt und Jan das ohne Werkzeug macht in den Pyrenäen, macht bitte ein Video. Es wird ein längeres Video. Genau. Und explicit Content müsst ihr dann, glaube ich, ja, aber das ist, also ich hatte es zum Beispiel, dass mir eine Kette gerissen ist so und da muss ich jetzt nicht groß rumtanzen, sondern ich schmeiße halt die Teile raus, die defekt sind, machen Kettenschloss rein und fertig ist. So, also das ist sehr angenehm. Deswegen so ein Nieter ist gar nicht so schlecht, den mitzunehmen noch. So einen kleinen gibt es ja auch, klein oder ein Multitool mit dran und sowas, das reicht im Allgemeinen. Also so, das sind die Sachen. Dann Bremsgummis würde ich schon mitnehmen, Gummis, sagt man schön, Belege würde ich schon mitnehmen. Und zwar 2 Paar. You never know. Lass es regnen. Ne? Also wenn ihr sagt, du kommst dort rein, das schmürgelt vielleicht mal mehr oder mal weniger ab. Jeder bremst, fährt unterschiedlich. Ja, du weißt es nicht. Also dann, wenn es unten ist, ist gut. Und schaut vielleicht auch, wenn ihr zu 6 unterwegs seid, das ist ja das Prinzip von professionellen Rennradteams auch, dass die ja ähnliches oder gleiches Material fahren, einfach auch, damit es ausgetauscht werden kann innerhalb der Gruppe. Also wenn ich jetzt schon, ne, Rival da, ich weiß jetzt nicht, welche Bremsen ihr fahrt, also wenn ihr hydraulisch fahrt oder mechanisch fahrt, so, da kann man dann ungefähr gucken, welche Pads man braucht, ob man dann vielleicht sagt, okay, wir haben dann einer hat Pads mit und der andere nicht so. Und dann würde ich auf jeden Fall Schmierstoff sei, also ich meine jetzt nicht Bier, ne, sondern ich meine jetzt wirklich Schmierstoff und deswegen, weil es gibt halt die Leute, die sagen, okay, ich möchte Öl haben oder andere, ich habe dieses Squirt Loop, so, das finde ich ganz gut, weil es die Kette nicht so versaut und ganz gut schmiert und dadurch ein bisschen die Ketten auch länger halten. Aber das ist, glaube ich, muss jeder selber für sich entscheiden, so sowas nicht mit. Und dann ist jetzt natürlich die nächste Sache, weiß nicht, fahrt ihr tubeless, fahrt ihr noch mit Schlauch?
Ah, ich merke schon. Ja, da sind wir auch gerade, da haben wir auch große Neuigkeiten, wobei leider Niklas ja jetzt heute nicht hier ist, der hat nämlich sich das in Berlin von einer Werkstatt auf tubeless umrüsten lassen und Das hat genau 20 Kilometer gehalten und dann ist ihm der Reifen, also der einzige, glaube ich, von uns, der sich das von einem, von einer professionellen Werkstatt hat umbauen lassen, umrüsten lassen. Und ja, nach 20 Kilometern ist der Mantel dann leider von der Felge gesprungen. Und
vom Vorderrad.
Beim Vorderrad auch. Ja, okay, auch noch. Und aber Jan und ich, wir haben das eben auch mit vielen YouTube-Tutorials selbst in die Wege geleitet. Und da wäre meine Frage auch direkt, die ich da anschließen würde. Ich habe das gemacht und habe so einen leichten Druckverlust, aber also der ist wirklich minimal. Ich würde mal sagen, also in Psi gerechnet sind das irgendwie so 3, 4, 5 Psi am Tag. Ist das
Was auch immer das ist.
Was auch immer das bedeutet. Also ja, also irgendwas mit, also es ist jedenfalls nicht so, dass das am nächsten Morgen platt ist oder so, aber es ist halt, ich habe mir extra so ein Teil gekauft, womit ich den Druck messen kann und der fällt halt so ein bisschen ab.
Ein Druckmesser.
Sobald du was hast, mit was du was messen kannst, wirst du Veränderungen feststellen.
Ja. Das ist so. Ich glaub, ist schlecht. Ja, macht nur nervös. Nee. Ja. Aber die Frage ist halt, ist das normal, dass man eben so während so einer Tour dann schon mal am Morgen vielleicht so 3, 4 Stöße mit der Pumpe danach pumpt? Oder,
Also, ja. Sascha, wir hatten uns ja drüber unterhalten, ich habe gesagt, Podcast, ich werde nie meine Meinung sagen, ja, weil ist ja Podcast, aber also Tubeless ist ja auch so ein Herzthema, ne? So, also es gibt ja wenig, was uns aufregt, Tempolimit und Tubeless. Ich glaube, das wird ähnlich heiß diskutiert. Und deswegen, also ich bin absolut überzeugt von Tubeless, denn ich habe damit nie Probleme gehabt. Ja, mir ist auch mal das Zeug um die Ohren geflogen, als es den Reifen aufgeschlitzt hat. Das wäre es aber auch mit Schlauch, aber dann wäre ich halt jetzt nicht so voller Milch gewesen. So. Aber die Installation ist für mich denkbar einfach. Ich mache das im Übrigen so, ich baue das komplett auf und dann fülle ich, Luft einmal rein, sodass quasi der Mantel sich in der Felge breit macht. Und dann hole ich das Ventil raus und mache über das Ventil die Dichtmilch rein. Ventil wieder rein, Luft drauf, fertig ist die Laube. So. Also ich mache das nicht mit irgendwie reingießen und dann zuklicken und so. Ich glaube, da passiert schon zu viel. Ich würde, bevor ich jetzt kurz auf deine Frage komme, ich fahre immer so, dass ich habe noch einmal 60 Milliliter Dichtmilch mit oder wenn ich mit Tobias unterwegs bin, 125, sodass man noch mal ein bisschen was zur Not hat zum Nachfüllen. Wir hatten das einmal, weil so ein Ventil nicht ganz dicht war und das kannst du dann prima mit Dichtmilch auch beheben, indem du mal gibst du mal ein bisschen was rein und dann ist da auch Ruhe. Und als Ersatz haben wir jeder nochmal Schläuche mitgehabt. Und zwar, ich hatte die Aerotan mit. Die gehen halt genauso kaputt wie normale Schläuche, sind aber extrem leicht. Es gibt aber auch noch die TP Turbolito, heißen die. Die sind auch ähnlich leicht und so. Ich finde die beiden eigentlich ganz gut, weil sie eben sehr leicht sind, weil sie kaum Gewicht haben und weil sie einfach ein guter Ersatzschlauch sind, wenn es beispielsweise mal dein Reifen so sehr aufreißt, dass es die Dichtmilch nicht mehr macht. Bei der Dichtmilch, ich kann euch gar nicht, ich glaube, ich nehme die von Schwalbe, diese Blue Bla. So. Da gibt es aber auch nochmal Unterschiede. Es gibt der Dichtmilch, die größere Partikel haben, die quasi besser verschließen, größere Löcher verschließen, die dann speziell auch so für Race sind, aber die du dann eigentlich theoretisch nach anderthalb Monaten wechseln müsstest. Ich wechsle ich gebe das rein, fertig ist, so und ich wechsle das nicht großartig. Ich mache das, wenn ich mal den Mantel runternehme, weil die abgefahren sind, dann spüle ich das aus und dann wird das wieder verbaut oder keine Ahnung, so dann auch wenn ich den Mantel zwischendurch aufmachen muss, ja, und einen Ersatzschlauch reinmache, auch da keine Angst, Dichtmilch greift nicht diesen Schlauch an. Ich habe mit dem Schwalbe-Mensch gesprochen zu Aerotan, weil es kam natürlich das Gerücht, wenn der Aerotan mit Dichtmilch in Verbindung, dann werden wir alle sterben. Das ist nicht der Fall, sondern er sagt, wenn du das Ding jetzt 2, 3 Monate so lässt, dann verbindet sich natürlich die Milch mit dem Schlauch und dann hast du da irgendwie so eine festgebackene Geschichte, wo du halt ein bisschen mehr Kraft brauchst, um das auseinanderzukriegen. Aber das ist nicht, dass der Schlauch kaputt geht. Das heißt also, für so eine Sachen, wie ihr es vorhabt, ist das durchaus eine gute Lösung. Oder du fährst gleich mit Turbolito oder Aerotan, dann hast du quasi dieses tubeless Gefühl, und zwar deshalb, weil dann nämlich nicht noch 300 Gramm mitschwingen, wie mit einem normalen Schlauch, sondern eben eigentlich nur ein Gewicht, wie es einer Dichtmilch entspricht. Das heißt also, du hast nochmal ein anderes Rollempfinden. Ich bin jetzt eher nicht so sensibel, also ich bin schon sensibel, aber jetzt nicht dort. Ja, so, ich kriege das nicht mit, ob da jetzt was rollt oder nicht, sondern ich kriege halt andere Sachen mit. Zum Beispiel, wenn ich mein Nabendynamo anmache, dass das auf einmal einen Widerstand ergibt. Das kriegen andere wieder nicht mit. So, also so. Bezüglich deiner Frage mit dem Luftverlust. Also, wenn du gerade am Anfang, wenn du den Mantel befüllt hast und das alles machst, ich drehe den dann noch ewig in der Hand, so dass sich die Milch überall versetzt, ja. Und fahr dann natürlich viel und du hast dann manchmal, je nach Mantel, hast du entweder so Schwitzeffekte, das heißt also, dass das nach außen hin Milch absondert. Da gibt es Mäntel von WTB, der Riddler, glaube ich, das ist so ein Kandidat, der schwitzt sehr gerne. Es gibt auch manche Schwalbe-Sachen, die sehr gerne schwitzen, aber im Allgemeinen sollte das nicht der Fall sein. So. Und aber auch da, wenn das austritt, du kannst dann nochmal nachfüllen, das ist dann irgendwann verschlossen, dann ist es gut. Und du hast dann in der Zeit ein bisschen Luftverlust, ja, manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger. Ich hatte jetzt auch Maxxis-Reifen beispielsweise, das habe ich gefüllt, habe das auf 2,5 bar aufgepumpt und am nächsten Morgen waren es halt, weiß ich, 1,5 bar. So, und dann pumpst du nochmal nach und dann hält es aber im Allgemeinen. Du hast immer mal ein bisschen Luftverlust, das ist auch völlig normal, dass du dann halt ab und zu mal 3-4 Stöße reingeben musst, aber das ist... Weiß ich nicht, ich habe jetzt in Kirgisistan habe ich 2-mal nachgepumpt, aber auch nur so grob. So. Also ehrlicherweise, ich mache mir darüber nie Gedanken, weil die Vorteile sind aus meiner Sicht total überragend. Denn wenn du dann mal so einen Reifen wechselst und dir dann anguckst, was da eigentlich alles drinne steckt, das, was dir sofort den Schlauch schon zerlegt hätte, ist Wahnsinn. Ich hatte ja jetzt vor 2 Tagen das Vergnügen, mal wieder Schlauch kaputt zu kriegen. Das ist hässlich.
Ja, dann bin ich ja beruhigt, dass alles bei mir normal ist und dann kann es losgehen von meiner Seite aus.
Ich habe noch eine Frage zu dem Thema, tubeless. Mindestdruck. Mhm. Wo wird es denn, kann man das irgendwie eingrenzen, wo der Spaß dann idiotisch wird?
Wenn du die Felge spürst, dann ist es ein Problem, würde ich sagen. Und wenn der Sattel in deinem Hintern ist, dann ist es ein anderes Problem. Also es gibt so Luftdruckrechner. Ja, also ich glaube von SRAM oder sowas gibt es das und von Schwalbe auf jeden Fall.
Ja.
Da kannst du das einfach eingeben, weiß ich, wie viel Gewicht, welche Reifenbreite, mit Schlauch, ohne Schlauch und so, und dann gibt er dir das aus. Also ich komme ursprünglich aus der 4 Bar. So hart als möglich, Reiseradler-Fraktion, ne, so, und musste mich dann umgewöhnen, weil dich das natürlich, wenn du jetzt auf so einem Geländefahrrad da mit so einem hohen Druck fährst, dich haut es ja komplett weg. Ja, du bist ja, also hast ja da gar keinen Grip mehr, der Reifen verformt sich dann auch gar nicht mehr, sondern das ist wie so ein Hartgummi, der da durchs Land rauscht. Ich fahre mittlerweile mit 2,5 bar, so im Allgemeinen, beladen, und damit habe ich eine ganz gute, einen sehr guten Rolleffekt. So, ich komme sehr gut auf der Ebene sehr gut voran und habe im Gelände genügend Grip und um da halt auch vernünftig zu fahren. Also so, das ist ungefähr so mein Ding, so 2,5 bar. Ich glaube, so ein Rechner hat mal gesagt 2,4 so, aber benutzt auch mehrere. Das Mittelstück ist es dann ungefähr so. Und dann halt auch viel probieren. Also guck, was fährst du für Reifen? Das wäre jetzt so die nächste Frage, weil ich habe so Reifen, die TerraVile Sparwood Sachen, und ich finde die überhaupt nicht gut. Und ich bin die bei 2 bar gefahren, bei 2,5 bar, ein bisschen höher, und egal wie, der hat halt keinen Grip. So. Also das merke ich halt, also wenn du jetzt so ohne Gepäck fährst, ist es okay. Mit Gepäck hat er nochmal ein anderes Fahrverhalten, aber ich mag das nicht, wenn das hinten wegschmiert. So. Okay. Also da will ich ein bisschen mehr Sicherheit haben. Also ich bin, auch was das angeht, bin ich vorbelastet. So, ich fahre Vittoria Mescal. So forever, ja. So, und also das ist für mich halt der Reifen, der beste Kompromiss. Das ist kein Tannenwal, das sind so diese hellen Seitenflanken,
ja.
Meistens immer ein bisschen dünner. Korrigiert mich, wenn das jetzt falsch ist, aber das ist so das, was ich weiß. Die sind meist ein bisschen dünner, pannenanfälliger. Ich fahre das halt nicht, ich vermeide das auch. Die Reifen, die ich da habe, die sind, glaube ich, 600-700 Gramm einer und rollen halt mega gut, verhalten sich egal bei welchen Konditionen sehr gut, sind sehr gute Allround-Reifen und liefert mir halt das, was ich brauche. Ich bin allerdings auch schon Schwalbe, wie heißen die, G1 Byte gefahren und den G1R, glaube ich, mal an so Testrädern. Und die fand ich richtig gut. Das muss ich wirklich sagen. Die haben mir richtig gut gefallen. Also ich finde, der Schwalbe per se gebe ich mir auch immer Mühe, das doof zu finden. Aber das ging da nicht, weil der war gut. Der war einfach richtig gut. Und zwar so, dass du mit Schmackes, genau, das war an einem Gravelbike von Böttcher dran, an so einem neuen. Und die hatten vorher einen, der war so der normale G1 Allround. So. Das ist nichts. Also das kannst du machen. Das ist so Tempelhofer Feld. Ne? So, das geht. Das kannst du machen. Für Instagram reicht's. Aber für also diese G1 Ultra Byte, G1 Byte und die R-Version, die fand ich richtig, richtig gut. So, also das ist, du kannst in die Kurve gehen, selbst mit Gepäck. Der bricht nicht aus. Der zieht dich da komplett durch. Du kannst den auch mit höherem Druck fahren. Der verhält sich auch auf nassen im Wald, wenn es nass ist, weißt, dann hast du so Wurzeln, wo du so wegrutscht normalerweise. Da hat er ein sehr gutes Abrollverhalten, mega toll. Und dann habe ich auch gehört, dass Paul Voss den jetzt irgendwie gefahren ist und meinte auch, das wäre wohl nicht schlecht. So, also.
Ja, dann haben Jan und ich jetzt keine Ausrede mehr, weil den haben wir uns ja beide schon zugelegt, den Reifen, den G1 White. Ja.
Und ja, das war also ein sehr gutes Pannverhältnis. Also ich habe sonst alles dicht gekriegt, hier den G1 Allround, da hat mir Böttcher das Rad hingestellt, da habe ich nur hingeguckt, da war der schon kaputt und hatte zwei Löcher. So, und ich habe drei Löcher hingekriegt. Ich habe den noch mit Plattfuß zurück zu Böttcher gefahren, hoch nach Heide und habe dann dort den G1R bekommen und den kriegst du nicht tot. Der ist super. Der ist richtig gut. Also ich finde den toll. Würde ich mir dran bauen, wenn ich nicht einen 29 Zoll hätte.
Ist klar. Dann würde ich jetzt mal von dem Tubeless, wenn ich darf, weg bin total hysterisch nervös, dass ich hier, weil ich nicht weiß, wie lange Martins Zeit reicht, dass ich meine wahnsinnig lange Liste Fragen
hier, nicht, alles gut.
Nicht durchkomme, aber ich habe das schon jetzt so priorisiert. Das nächste, was mich wahnsinnig interessiert, schon seit längerer Zeit, ist, wie in Gottes Namen kriegt man nach einem schlammigen Tag, und dann landet man irgendwo stelle ich mir jetzt vor, am Berg, zeltet da. Wie kriegt man die Scheiße aus der Schaltung raus? Also ohne Wasserschlauch, ohne irgendwas. Wie kriegt man die Schose runter? Speziell Kette und Schaltung.
Achso, dann mache ich die sauber.
Ich glaube, ja, also ich glaube, da bist du bei Martin in der falschen Adresse. Wer kriegt doch immer Ärger auf seiner Homepage, dass sein Rad so schmutzig ist und alles. Ich glaube, er ist jetzt gerade einer der von der Fraktion, die da sehr, sehr nachlässig sind, ne, mit der Radhygiene.
Ja, aber wunderbar, das ist die bestmögliche Antwort, die ich mir vorstellen konnte. Weil das
also
ist,
solange es funktioniert, ganz ehrlich, also da weiß ich nicht, wenn du fährst ja. Ne? So, und wenn es dann, also wenn es so doll verdreckt ist, dass du eine Funktionsbeeinträchtigung feststellst, dann kannst du das immer noch mit deiner Trinkflasche freispritzen und frei kratzen, dann kriegst du das hin. Oder du wirst da einen Fluss finden, wo du das Rad einmal durchziehst und dann ist gut, dann wischst du die Kette ab ein bisschen und machst wieder Öl oder weiß ich was drauf und weiter geht's. Ansonsten, ich habe meistens geguckt, dass, ja, ich bin da echt sträflich, also ab und zu habe ich mir halt so Pappe am Straßenrand geholt und habe dann einfach die Kette einmal mal durchgezogen, so trocken. Da fällt natürlich viel Dreck raus. Und dann machst du Öl drauf, das wäscht ja auch noch ein bisschen was raus und fertig ist die Laube. Und dann ist so gut. Ich brauche das ja, also du machst ja alles kaputt. Da sind wir uns ja alle einig. Ne? Du startest mit tollem Material und du kommst an mit einer Einkaufsliste. So. Aber das ist ja auch okay.
Okay.
So, aber solange es keinen Funktionsverlust gibt, tue ich da nichts. Also ich achte aber sehr darauf, dass ich bei mir läuft die Schaltung lautlos. Das muss immer so sein, sonst das mag ich nicht. Also das hat nichts.
Ja, aber die knirscht doch dann, wenn die ganze Rotz da drin ist.
Nee, das fährt sich ja frei, du trittst doch.
Bis aber kurz. Aber schon, also du lässt dich nicht beeindrucken von so zwischendurch mal so ein bisschen rumgeknirsche, wenn da. Das war die Frage. Okay, alles klar. Sehr gut.
Also wenn ich das ganz kurz vielleicht kommentieren darf, auch wenn Jan das jetzt so ganz nonchalant für sich in Anspruch nimmt, na, das ist ja gut, dass man das nicht sauber machen muss. Er wird derjenige sein, der Abend für Abend über seiner Schaltung kniet und mit dem Q-Tip die Schafscheiße da rausprokelt und flucht dabei.
Aber die Schafscheiße hat den Vorteil, sie ist geschmeidig. Das heißt also, da musst du dir keine Sorgen machen. Das weiß ich von einigen Deichrunden hier. Das ist dein geringstes Problem.
Ja. Aber also, wie sieht es denn generell mit dem Bikepacking aus? Weil das interessiert mich viel mehr als diese neuartige Tubeless-Schwachsinn-Rede. Weil ich bin halt komplett Neuanfänger. Ja. Und was braucht man denn alles für diese 8 Tage oder 6 Tage auf dem Fahrrad? Einfach mal dahergesagt, ohne Hotel, also im Freien schlafen. Mhm. Was als du als Profi würdest da so einem Laien wie mir mal raten? Also Schlafsack, Zelt. Aber wie, für mich geht es nicht in den Kopf, wie kriege ich das alles auf ein Fahrrad gespannt?
Also beim das Bikepacking, ne, das ist ja jetzt auch im Prinzip auch nur eine Ausprägung des Reisens mit dem Fahrrad. Wie du jetzt Turin-Nizza fährst, das bleibt dir ja erstmal komplett selbst überlassen. Das fahren auch Leute in diesem klassischen Radtourenprinzip. Das heißt, sie haben einen Gepäckträger und hängen hinten 2 Taschen rein und spannen dann hinten von mir aus noch eine Rolle drauf und haben vorne eine Lenkertasche. Ist ja völlig in Ordnung, wie da jeder rüberkommt. Ne, dieses Bikepacking, das ist letztendlich eine Ausprägung, die kommt so ein bisschen aus dieser Backpacking-Richtung, zu sagen, okay, wir nehmen weniger mit. Und das, was wir mitnehmen, das schnallen wir ans Rad ohne Gepäckträger, weil wir wollen uns ein bisschen im Gelände bewegen und alles, was irgendwie eine feste Verbindung hat, kann brechen. So, und deswegen werden die Taschen zum Beispiel drangeschnallt. Wir sind uns alle einig, wenn du bei Google Bikepacking eingibst, dass du, ich rede trotzdem weiter auch, wenn er kurz weg ist, ja, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, da ist wieder weg, aber ich rede jetzt mal trotzdem weiter. Wir sind uns alle einig, dass das natürlich auch absurde Konstruktionen hervorgebracht hat. Ne? Also vielfach sieht man dann auch Bikepacking-Fahrräder, wo du sagst, ja, warum kaufst du denn nicht Gepäckträger und hängst deine 70 Kilo, die du mitnehmen möchtest, da einfach dran. So. Aber okay, das ist auch wieder jeder, wie er mag. So. Ja. Ich würde jetzt für 8 Tage, gut, ich bin ja jetzt vielleicht auch der Falsche, aber ich hab den Weg dahin gemacht. Ich bin schon immer einer gewesen, der nicht viel brauchte, aber ich habe, wenn ihr mit Zelt fahren wollt, das ist ja noch die große Frage, es gibt auch einen Biwaksack oder ihr sagt halt, je nachdem, also die Strecke kenne ich jetzt nicht so im Detail, ob man dazwischen halt irgendwo auch
beides
hell gehen kann oder sowas, ja, es hängt aber auch davon ab, wie planst jetzt deinen Tag und erreichst du das oder wenn jetzt ein Unwetter reinkommt, kann es eben sein, dass du dann in so ein Notbiwak musst und dann wieder was dabei haben musst, so, aber wenn man jetzt halt sagt, Schlafsack, davon hängt es jetzt auch ab. Wenn du weißt, du brauchst nur einen Schlafsack, um irgendwo in irgendeiner Hütte zu sein, dann ist es ja wieder ein anderer Temperaturbereich, als wenn du einen Schlafsack mitnimmst, wo du weißt, okay, wenn es dann draußen mal 2 Grad sind und windet, dass der dich auch halbwegs warm hält. Ja, so. Ich würde auf jeden Fall mitnehmen eine Daunenjacke, eine leichte oder ein textiles Äquivalent. Da gibt es ja die Patagonia Micropuff, die schätze ich sehr. Das ist auch eine Jacke, die ich, glaube ich, mir jetzt mal demnächst angucken werde. Mit oder ohne Kapuze müsst ihr dann entscheiden. Ich finde Kapuze ganz gut, weil das nochmal, ja, du hast genau. So, und ich glaube, Patagonia ist dann auch so gut fürs Karma. Dann, ich fahre zum Beispiel mit Bips. Also das sind einfach nur die Radhosen mit so Trägern. Ne? Da brauchst du ein bisschen Übung, gerade wenn du jetzt so deine Geschäfte erledigen musst, dann musst du dich dann teilweise dann wieder ausziehen. Das sind so die Nachteile. Ich bin viele Jahre Radhosen ohne Träger gefahren, aber immer mit Einlage, ne? Also mit Polster. Ich weiß nicht, wie ihr da so unterwegs seid. Ich fahre so. Habe dann darunter ein ärmelloses Shirt. Das habe ich mir jetzt so angewöhnt, dass ich das drunter trage und die Träger drüber, weil die Träger auf der blanken Haut oft die Eigenschaft haben, gerade wenn du länger unterwegs bist, dass das aufreibt. So, und jeder weiß ja, wenn du so Shirts hast und im Sommer soll schwitzen, das fängt an zu reiben hier im Brustbereich. So wunde Brustwarzen, das ist fürchterlich. Also ich hasse das auf dem Tor. Ich kenne jetzt keinen, der das mag. Also vielleicht in Berlin, wer weiß. Aber jetzt da, also bei mir hier im kleinen Halstenbild, kenne ich da keinen. So, und das ist aus Merino. Ja, das heißt also, eine gewisse Atmungsaktivität ist da und das ist halt angenehm, egal bei welchen Temperaturen. Dann habe ich halt mein Radshirt drüber. Das ist eins mit durchgehendem Zipper. Ich finde das eben toll, weil du das halt bequem halt auch zum Luftzirkulieren nehmen kannst. So. Dann, was ich ganz gut finde, ist aber auch eine Gewöhnungsfrage. Ich habe Armlinge und Beinlinge. Das sind halt diese Stulpen, die man sich so drüber zieht. Auch da kannst du, früh ist manchmal, ne, es kommt auch darauf an, wie müde bist du, ne, deswegen frierst du vielleicht manchmal ein bisschen mehr, weniger, egal wie. Aber so Armlinge, und du hast nur das Shirt und Armlinge, damit kannst du eigentlich schon, also ich fahre da bis 10 Grad oder sowas, ist super. Ne? Und du frierst nicht und du bist vor allen Dingen dann, wenn du aktiv bist, bist du dann immer noch gut geschützt, dass du dich eben nicht erkältest. Ne? Wenn du dann hältst, dann musst du also was drüber ziehen. Das Gleiche bei Beinlingen. Da habe ich halt leichte Beinlinge, die ich jetzt halt bei so einem Sommer mitnehmen würde. Und dann habe ich jetzt so Beinlinge von Grip Grab. So, das ist eine Marke. Ich glaube, schwedische, keine Ahnung. Die haben noch so Gore-Tex vorne dran oder so, oder nicht Gore-Tex, also so einen leichten Schutz gegen Nässe. So ist vorne, hinten ist das irgendwie normal und vorne ist es noch drauf, ist ein bisschen stärker so. Oder Neopren oder so in der Art, so, nicht ganz so stark. So, das halte ich jetzt mit, weil die ein bisschen wärmer sind. So, dann Socken. Ich hatte Merino-Socken, aber auch da muss halt gucken. Ich habe auch eng anliegende Fahrradsocken oder eng anliegendere Socken. Die finde ich ganz gut, weil das manchmal, wenn du lange unterwegs bist, eine gewisse Kompression ist gar nicht so schlecht, ehrlicherweise. Aber ich bin da jetzt auch nicht so, ich bin da kein Style-Guide. Ne? Also ich ziehe das halt an, was mir gut tut und habe dann halt noch ein paar Socken mit dabei, wenn es mal ein bisschen kälter wird. Und dann habe ich normale Radschuhe mit SPD-Pedalsystem so. Wenn es drüber ziehen als Jacke, bin ich, weil Jan, kannst gleich, sonst vergesse ich wieder, was ich alles anhabe. Dann habe ich eine Jacke, die besteht aus Polartec Alpha-Material. Dieses Alpha-Material ist gebaut worden für die Special Forces von der US-Armee und das ist ein Stoff, der sich durch sehr geringes Gewicht und hohe Isolationsleistung, Wärmeleistung bei gleichzeitiger Atmungsaktivität auszeichnet. Und das ist kein Werbegag, sondern das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ich habe zwei Jacken, eine von Mountain Equipment, die dieses Alpha als quasi als Weste hat und die Ärmel sind so gehäkelt quasi, wenn du es so siehst. Und ich habe noch eine Pedelec-Jacke, die ist komplett mit Alpha und die ist bombig. Da brauchst du keine Downjacke, die ist mega warm. Die hatte ich in Kirgisistan die ganze Zeit an. Mit der bin ich gefahren, mit der habe ich abends im Camp was gemacht, mit der habe ich geschlafen. Und die trocknet sehr schnell, die hält immer warm, egal ob sie feucht ist oder nicht. Und ich habe meine Downjacke nie gebraucht, die habe ich nur als Kopfkissen genommen. So gut war die. So, und das ist so eine Jacke, die würde ich halt mitnehmen, die kannst du dann so handgroß zusammenfalten. So. Aber das Alpha, das kostet halt auch ein bisschen was. So. Und dann habe ich eine Regenjacke drüber. Und da gibt es jetzt so verschiedene Systeme. Ich habe mir jetzt eine für eher alpinere Bedingungen geholt, für Kirgisistan. Das ist aus Gore-Tex Packlight. Das ist einer der leichteren Stoffe von Gore-Tex, hochatmungsaktiv, muss ich wirklich sagen. Mittlerweile haben sie Stoffe, die kannst du auch nicht zerwaschen. Ja, also früher war es immer so, du wäschst die dreimal, dann ist jegliche Imprägnierung weg. Das haben sie jetzt gelöst, dass das nicht mehr so der Fall ist. Das hält nach wie vor sehr gut, hat eine sehr gute Atmungsaktivität und vor allem eine Kapuze, die du über den Helm ziehen kannst. Das war mir wichtig, dass du eben Helm, Stirnlampe ist auch noch so ein Thema, Kapuze und dass sie hinten in der Hüfte halt richtig schützt, so dass du hinten nicht an den Hüften frierst. So. Und Gamaschen. Also ich bin Gamaschen-Fan. Ich fahre mit Neopren-Gamaschen eigentlich die Hälfte des Jahres, weil es halt irgendwie kalt oder nass oder weiß ich was ist. Aber das ist ein guter Wärmegeber und Nässeschutz. Ich bin in Kirgisistan mit Neopren-Gamaschen gefahren und in Marokko mit normalen Gamaschen, so dünnen Gamaschen. Also die habe ich eigentlich immer mit, die finde ich immer gut.
Wenn ich dich richtig verstehe, oder dann hast du das aber alles nur in einfache Ausführung. Also du hast jetzt nicht drei BIP-Hosen.
Nein, alles einmal.
Ja, alles ja. einmal dort. Ja. Also das ist auch, man kann auch mit so einer BIP-Hose mehrere Tage am Stück fahren, ohne dass man die, also man wird ja nicht jeden Abend die Möglichkeit haben, die irgendwie durchzuwaschen oder sonst was. Also das ist aus, nach deiner Erfahrung kein Problem, die mehrere Tage.
Ja, also nach meiner Erfahrung und nach meiner Einstellung zum Thema Hygiene unterwegs ist das machbar. So, ich verstehe völlig, wenn
jemand so ein bisschen sagt, wie beim Fahrrad bei dir auch mit der Hygiene.
Genau. So. Aber meine Hose sieht nicht so dreckig aus.
Okay.
Es gibt natürlich, also das ist ja jetzt egal, wie man dazu steht. Ich verstehe auch völlig, wenn jemand sagt, nee, ich nehme noch ein zweites Paar mit, weil wenn ich jetzt, weiß ich, 18, 12 Tage unterwegs bin, ich möchte die zwischendurch waschen und so, völlig in Ordnung, kann man machen. Ich habe ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren eine Unterhose geschenkt bekommen, die so einen Einsatz hat. Das habe ich immer ignoriert. Und dann habe ich jetzt vor Kirgisistan habe ich mir gedacht, okay, wir können Zeug nicht verschicken zum Ziel und so. Ich nehme das mal sicherheitshalber mit. Das heißt also, ich habe ein Farbpolster und könnte theoretisch meine BIP waschen oder lass mir irgendwas sein. Ja, dann habe ich immer noch mal einen Ersatz. So habe ich nicht gebraucht, aber ich habe die einmal gewaschen, also einmal waschen lassen unterwegs, aber ansonsten nicht. Was jetzt aber dazu führt, wie kannst du trotzdem vermeiden, dass Bakterien quasi dazu führen, dass du dann hinter den Wund fährst. Ne? So, also genau. Einmal A, ich bin sonst nicht so veranlagt, also ich fahre mich nicht wund, also es gibt ja Leute, die sich echt kaputt fahren, ne? So, das ist bei mir nicht so der Fall, aber ich habe durchaus wunde Stellen so, und ich nehme immer Zinksalbe mit und ich creme also regelmäßig ein. Das führt aber dazu, dass du natürlich eine Wahnsinnsgemengelage am Arsch hast sozusagen. Ja, und da musst du gucken, Schweiß, Dreck, Creme und das alles immer luftig verpackt, ist jetzt auch nicht so, ne? So, ich bin ja nicht unterwegs, um Freunde zu gewinnen, aber das ist ja halt, also du musst trotzdem aufpassen, weil das ist natürlich ein Infektionsherd, der, wenn du eine Wunde hast oder sowas, ne? So, und ich habe, deshalb hatte ich noch mit es gibt so Desinfektionstücher. So, und da habe ich mir eigentlich angewöhnt, ich ziehe ja abends immer meine BIP aus, es sei denn, es ist arschkalt und ich sage einfach nur schlafen und gut ist, ja, so, aber drehe die um, sodass das Polster lüften kann und wische das dann einmal mit so einem Desinfektionstuch ab und dann ist es wunderbar. Und was ich auch immer mit habe, sind einfach Feuchttücher, wie du es von Babys kennst, so, weil das ist ideal, um zumindest den Schrittbereich so ein bisschen zu reinigen, ja. Und fertig ist. Du brauchst halt kein Wasser. Also ich habe mich natürlich geduscht, wenn ich irgendwo eingekehrt bin, so, aber ansonsten würde ich nie auf die Idee kommen, mich zu waschen oder so. Also Hände, Gesicht, ja. So, aber ansonsten, das findet bei mir eigentlich dann nicht statt.
Finde ich total interessant, was du sagst, weil das sind so Sachen, finde ich, die liest man wirklich selten irgendwo oder kann man wirklich selten irgendwo erfahren, also wie das so funktioniert oder zumindest habe ich es noch nirgends gelesen und habe mich immer gefragt, also Robert und ich sind ja jetzt ein paar Mal ein paar Mal so auf kurzen Trips gewesen. Wir hatten für jeden Tag eine andere Hose dabei. Wir haben jeden Tag eine halbe Stunde geduscht. Wir haben, was es ja auch alles an Ratschlägen gibt, jeden Tag eben ein anderes Polster, damit man halt nicht die gleichen Nähte irgendwie vielleicht irgendwo Stellen hat, die Wunde Stellen macht. Und deswegen, das wird ja diesmal auf jeden Fall ganz anders sein müssen, weil wir eben wirklich lange und wirklich nur draußen unterwegs sein wollen und vielleicht nicht jeden Abend die Möglichkeit haben zu duschen und zu waschen oder sonst was. Und deswegen bin ich sehr beruhigt, dass du sagst, dass man das auch alles eben in einfacher Ausführung hinkriegt, wenn man jetzt nicht irgendwie extrem unglücklich da veranlagt ist und ohne, dass man dann eben mit einer Blutvergiftung oder sonst was nach Hause kommt.
Ich habe übrigens über der Radhose habe ich noch so eine Cargo-Shorts.
Ah ja.
So. Also das ist einfach.
Martin, hast du denn da eine Liste? Gibt es da eine Liste?
Packliste. Ich habe, glaube ich, irgendwo Packlisten, also so bei den, ne, so bei dem Kirgisistan und Atlas, so, da ist immer so, was ich da mit habe, da kannst du das eigentlich auch. Siehst du das auch? Was ich zum Beispiel habe, ist abends, also wenn ich in den Schlafsack gehe, da habe ich dann meistens noch eine Merino-lange Unterhose und ein Merino-langes Oberteil. So einfach, dass ich mal die Sachen wechsle und dass ich quasi meinem Körper auch die Möglichkeit gebe, während des Schlafens auch sich zu regenerieren. Also nicht nur durch Schlaf, sondern eben auch durch, dass der mal atmet und mal frische Luft bekommt und so, bevor es dann wieder reingeht in die Bib. So, das habe ich schon. Und es ist eine zusätzliche Isolation und einfach ein angenehmes Gefühl. So, das ist so der Luxus, den ich mir noch gönne.
Und die Zinksalbe ist für dich sozusagen die Sitzsalbe sozusagen. Ja, also genau. Was manche mit Makefett oder sonst was machen oder Assos oder das ist für dich die Zinksalbe.
Genau. Da gehe ich gleich ran. So. Gleich antibakteriell und so.
Wir hören dich nicht, Jan.
Ah, jetzt. Den Bakterien keine Chance, habe ich gesagt.
Ja.
Immer gut, passt immer.
Kann ich kurz das Thema nochmal leicht wechseln? Mhm. Und zwar, was mich wahnsinnig interessieren würde, ist, ich gucke mal, ob ich irgendwas in dem Thema in der Ecke noch habe. Nee, außer Knieproblemen. Bike tragen, aber
so, Knieprobleme, warte mal kurz. Bevor du. Ich habe eine Zeit lang auch Knieprobleme gehabt, erhebliche. Ja. Das kommt aus meiner Leistungssport-Radsport-Zeit. Ja. Weil die damals sehr stark belastet waren. So. Und ich habe sehr gute Erfahrungen mit einfachen Kniebandagen gemacht. Ich habe immer noch eine Kniebandage, die an der Seite so eine Verstärkung hat, ich immer mit.
Ja.
Just in case. Also mittlerweile, ich habe mein Fahrrad gefittet und seitdem habe ich auch keinerlei Probleme mehr. Aber manchmal, du verdrehst dir was oder es ist doch eine Überlastung oder du fällst irgendwo aufs Knie und sowas, dann ist das ideal. Und damit habe ich sehr viele Probleme in den Griff bekommen.
Das ist gut zu wissen, weil der Orthopäde sagte gerade, der selber Rad fährt, sagte, eine leichte Änderung des Winkels von dem Cleat sozusagen, also in der von oben gesehen.
Die Fußstellung, entweder die Fußstellung oder zwischen Cleat und Pedale. Du kannst noch so eine leichten quasi Zwischenlagen aus Kunststoff da einbauen, sodass sich der Winkel so ein bisschen verändert. Kannst du also auch machen. Aber da würde ich immer zu einem Fitting gehen. Da würde ich, der Orthopäde sagt, da musst du was machen und der Fitter sagt, wie?
Wir waren ja alle beim Fitting.
Okay.
Und das ist das, also das, ich will sagen, das Knieproblem, das Ergebnis davon ist, ausgeschlossene Saison nicht.
Das kann durchaus sein, das war bei mir auch so. Der hat gesagt, hör mal auf, probier mal. Er hat mir dann nicht in den Schuh einlagen, sondern zwischen die Cleats sozusagen, so eine Einlage, die quasi 0,3 Millimeter Verschiebung des Fußes macht. Das sind ja immer so eine Sachen.
Ja.
Und das hat mir nicht geschmeckt. Also ich habe gemerkt, das ging auf die Knie. Na klar, du musst halt so eine Woche habe ich dem Zeit gegeben, damit sich Muskulatur umgewöhnen kann und so, aber das hat nicht aufgehört. Und dann habe ich das rausgeschmissen und habe mir die Schuhe selber eingestellt und dann war
okay. Okay, also das kann durchaus, da kann man ein bisschen rumfummeln. Das könnte sein, dass das ein Problem löst.
Willst du uns sagen, wo du hier warst, oder ist das, willst du keine Werbung sozusagen?
Ich hab halt gegoogelt und dann wieder hier Bikefitting Hamburg, was ist los? Und dann haben die, wo bin ich bei, G-Biomeist heißen die, das ist nicht, es gibt ja Diagnose Berlin, da würde ich, wenn ich in Berlin wäre, wäre ich da, glaube ich, hingegangen.
Mhm.
Einfach, weil ich glaube, dass die gut sind so. Und hier war das, G-Biomeist oder sowas heißen die. Das ist aber auch so, das ist, glaube ich, eine Kette, die haben verschiedene Vertretungen. In Hamburg werden sie durch irgendwas, aber die waren richtig gut. Also die machen so Triathleten und Radsportler und so eine Sachen und die gucken halt, was habe ich bezahlt, knapp 300 Euro und dann sind sie auch mit dir aber auch 4 Stunden da am Machen und Vermessen und so und dann haben sie mir zum Beispiel einen neuen Sattel da gegeben und das mit dem Pedalausrichtung gemacht und ich hatte halt Schulterprobleme und hatte dann auch am Bein Probleme und dann haben sie das sofort, also für die war das halt ganz offensichtlich, ja, ich muss tiefer sitzen und anders und so und dann haben sie halt diesen Abstand zwischen Ohr und Schulter, das sind immer so absurde Sachen, den haben sie halt vergrößert und seitdem habe ich auch keine Schulterprobleme mehr. Dann haben wir am Lenker rumgebaut und hoch und runter und dann noch mit den Spacern da ein bisschen verstellt. Und seitdem ist das super. So, und das hat sich wirklich gelohnt, ehrlicherweise. Seitdem kann ich stundenlang Fahrrad fahren, also ist überhaupt kein Thema.
Mhm. Super, gut. Ja.
So, du hast es vorhin schon gerade so ein bisschen angesprochen, mit so einem Nebensatz, wo wir nicht wussten, wo wir was vorausschicken können. Ich bin beauftragt worden, mich um die Anreise und Abreise zu kümmern. Und bisher planen wir das mit dem Zug, ja, weil ich immer dachte, wenn man eben mit dem Flieger, hat man das Problem, man muss es verpacken. Mhm. Man weiß nicht, wie es ankommt, das Fahrrad. Und die Verpackung muss man ja dann irgendwie auch wieder loswerden und beim Rückflug, wenn man woanders zurückfliegt, auch wieder eine neue bekommen. Ja. Wie ist denn da deine Erfahrung? Würdest du eher sagen, ich bevorzuge den Flieger und organisiere mir das irgendwie? Mhm. Oder würdest du eher sagen, mit der Bahn, da hat man sein Fahrrad quasi in Sichtweite und kann sich selbst drum kümmern?
Mhm. Ja, also mittlerweile bin ich eher bei Bahnfahren, ja, so einfach aus grundsätzlichen Erwägungen. Mhm. Klar, du hast dann alles da und kannst dann halt gucken. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, mittlerweile auch ganz gute Nachtzüge, die einen zumindest da vernünftig hinbringen können. Also das wäre für mich ein Argument, da vielleicht 1-2 Tage mehr zu investieren und dann aber so anzureisen, weil es ein bisschen entspannter ist. Das Flugzeug, klar, es geht schneller, aber du hast halt letztendlich auch viel Zeit, die du mit einchecken und hin und her verbrauchst und du zahlst halt auch trotzdem für das Fahrrad teilweise 100 Euro pro Strecke, zumindest wenn ich jetzt interkontinental fliege. Ich bin beruflich bedingt, bin ich der Klimasünder, weil ich halt sehr viel geflogen bin. So, und habe dann natürlich auch irgendwelche Rabatte und keine Ahnung, deswegen musste ich nie für das Fahrrad eigentlich großartig bezahlen. Aber ich habe das so gemacht, wenn ich zu einem Ort geflogen bin, von einem anderen Ort wieder zurückgefahren bin, ich habe halt, du musst ja so einen Karton mittlerweile haben. Und dann packe ich das halt in den Karton, am Flughafen angekommen, packe ich am Flughafen das Fahrrad aus, schraube alles zusammen, mache das fertig, dann zerlege ich den Karton oder lasse ihn dort stehen. Ja, so, also sagt er den Leuten hier, bitte wegschmeißen. Und dann fahre ich und besorge mir dann, wenn ich bei meinem Ziel angekommen bin, entweder ganz viel Pappe, also dann fahre ich wirklich durch die Straßen und gucke, wo Pappe, also es ist dann in Tansania habe ich das gemacht, so dann, oder in Georgien, dass ich dann halt irgendwelche Pappcontainer da. Und die haben so, was ist denn da los mit dir? Oder ich habe halt vorher Fahrradläden ausfindig gemacht und habe mich dann halt rechtzeitig dort gemeldet und gesagt, pass mal auf, ich komme ungefähr dann und dann an, habt ihr einen Karton für mich? So, und dann habe ich halt angefangen, dann im Baumarkt Klebeband zu holen und habe dann entweder mit den Kartonresten mir so eine Art Karton gebaut selber und das Fahrrad da quasi reingedengelt oder dann halt einen Karton bekommen und das Fahrrad da reingebaut. Und du kannst halt an vielen Flughäfen das Fahrrad dann nochmal einschweißen lassen. Ne? Also das heißt dann mit Euro, dann machen die das einmal genau. Dicht, kannst du das abgeben und fertig ist. So. Also es hat für und wieder, ich würde ehrlicherweise jetzt mit dem Zug fahren, weil dann hast du es dabei und kannst ganz gut gucken, je nachdem. Also die haben ja jetzt auch da vernünftig viele Fahrradplätze eigentlich, ich weiß nicht, wie das in den Nachtzügen ist, wie du das da wegschließen kannst, weil du dann ja, du liegst ja dann bei dir im Abteil und das Fahrrad ist dann woanders. Also.
Ja, aber also ich hatte jetzt auch schon, die Anreise ist halt relativ langwierig aus Hamburg und Berlin nach Turin, glaube ich so um die, 18 Stunden oder sowas.
15. Und die Rückfahrt. Geht da so ein Nightjet, so ein Nachtzug?
Also von München bis Mailand ist dann quasi die Nachtstrecke, die man nutzen kann. Und die Rückfahrt war, glaube ich, dann von Nizza nach Paris und Paris-Frankfurt der Nacht oder so.
Ich glaube, Nizza-Paris war nachts, meine ich. Oder
Nizza-Paris Nacht, genau, weil wir abends ankommen, dann nachts nach Paris weiter und dann über Frankfurt, dann Berlin oder Hamburg, je nachdem. Aber das, ich fand eben auch, dass man auch gerade die Anreise mit der Bahn, wenn man dann irgendwie so einen ganzen Tag unterwegs ist und einfach schon sich so darauf vorbereitet, man ruft sich so ein bisschen ein, das ist dann schon auch ganz, ganz schön, finde ich.
Das ist ja ein Abenteuer für sich fast, sozusagen, die Anreise dann. Und die
mit Abreise. Der Deutschen Bahn.
Genau.
Ja, es gibt auch, also ich hatte jetzt auch so von Leuten gehört, die dann teilweise das so organisiert haben, dass sie jemanden beauftragt haben, mit einem Transporter halt am Zielort zu sein und dann alle zusammen zurückzufahren. Weißt du? Also wenn man jetzt überlegt, was zahlt man für Geld, ja, so und versus man holt sich da jemanden, der aus Deutschland mit dem Transporter da runterkommt und einen einsammelt und dann wieder irgendwo an zentralen Ort München oder sowas fährt.
Oder zumindest ein Teil der Strecke, dass man sagt, man fährt ein Stück mit der Bahn und irgendwann wird man eingesammelt oder andersrum, man wird in München abgesetzt und von München fahren dann die einen nach Berlin, die anderen nach Hamburg oder irgendwie sowas, ne? Auf dem Rückweg jetzt zum Beispiel.
Ja. Wie viele Tage habt ihr denn geplant für die Strecke an sich?
Under debate, würde ich mal sagen.
Okay. Ja, also wir sind noch nicht, wie gesagt, in der Planung. Wir haben noch nicht final jetzt gesagt, wir müssen ja auch gucken, das ist ja sogar das Pfingstwochenende, das erste, ob es da vielleicht auch noch Schwierigkeiten gibt, das Fahrrad mitzubekommen. Deswegen haben wir jetzt noch nicht final gesagt, wir werden am 3. dort ankommen oder am 4. 6., also Juni. Und wir wollen unbedingt an dem Tag wieder weg. Insofern, das denken wir, werden wir erst unterwegs oder erst dann auch, ja, dann können wir erst sagen, wie viele Etappen wir haben, wenn wir das festgelegt haben, wie viel Zeit wir haben. Und wir wissen ja auch jetzt noch überhaupt nicht, wie unser Trainingsstand bis dahin ist, glaube ich. Also, weil es gibt wahrscheinlich ein paar, die werden wirklich nur noch die 2 Stunden am Sonntag immer fahren. Die haben es da natürlich schwer. Und andere, die sich vielleicht versuchen, intensiver darauf vorzubereiten. Und dann muss man halt gucken, wo wir da landen und gucken, dass wir da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
Ja, da ist sowieso, genau, da ist ja sowieso viel Flexibilität und
Solidarität.
Gemeinsam fahren in einer schönen Umgebung wichtiger als jetzt so ein vorweg streng definierte Tagesziele, glaube ich.
Ja, also genau, das wollte ich am Anfang noch sagen. Ich glaube, diese Orbits, die kennt ihr ja auch, ne? Orbit 360, sagt euch das was?
Ja.
Nee, also ich kenne es aus deinen immer, aus deinen Podcasts, aber genau, was es ist.
Also das ist letztendlich, wurde das gegründet vor 2 Jahren oder 3 Jahren, als die Pandemie begann, als eine Art Trainingsmöglichkeit für Leute, die solche Rennen fahren, wie eben Atlas, Silk Road oder Tour Divide oder irgendwie so. Und das hatte am Anfang auch den Charakter. Also die Strecken waren schon nicht einfach und die sind halt auch so um die 300 Kilometer lang gewesen und ordentlich Gelände. So. Und das waren dann halt Strecken, eine pro Bundesland. Und das sind so Rundkurse, Orbits halt. Und die bist du auf Zeit gefahren. So, das war so ein bisschen der Renncharakter dahinter, dass wir uns alle verausgaben. So. Und du kannst es aber, du musst es auch nicht auf Zeit fahren, sondern du kannst es dir auch selber einteilen, kannst sagen, okay, ich mache jetzt die 300 Kilometer, fahre ich, weiß nicht, in 2 Tagen und gonkel da ein bisschen rum. Und das machen auch sehr viele, die eben solche Orbits nutzen und sagen, ich fahre das mit dem Bikepacking, im Bikepacking-Stil und ich übernachte irgendwo zwischendurch und ich nutze das, um mal was zu testen und so. Und diese Strecken wurden dann das Jahr drauf ein bisschen einfacher, ja, also in Anführungszeichen, weil es immer, natürlich immer noch fordernd ist, aber weil man das ein bisschen mehr öffnen wollte, weil die Strecken aus dem ersten Jahr, das waren brutale Viecher. Also da habe ich auch, war ich in Thüringen und dann habe ich mich dann irgendwie morgens um 4:30 gesehen, wie an so einem steilen Hang ich war und der Lenker quasi, also der Sattel in meinem Gesicht, ja, so, weil du so den Berg so hochgeschoben hast und habe gesagt, also jetzt reicht's, was soll denn das hier, ne, so in Kirgisistan habe ich dann gewusst, weshalb das so war, ja, und der Kollege, der diesen Orbit da gescoutet hat, der war halt auch in Kirgisistan, der wusste also, warum er das so macht, ne, so, dass diese Vorbereitung, so, und jetzt sind die ein bisschen entschärft, sind ein bisschen mehr auf Gravel auch gebaut, sodass da die Leute nicht irgendwie zu viel Gelände haben, ne, das ist so, aber es ist halt alles abseits der Straßen größtenteils gemacht und es gibt jetzt mittlerweile mehr als Bundesländer Routen und zwar sehr schön aus meiner Sicht. Also in Berlin, es gibt halt den Berliner Orbit und es gibt in Brandenburg einen Orbit und hier in Hamburg gibt es alleine 3, die ich sehr schön finde, die bin ich auch alle gefahren und die bin ich alle zur Vorbereitung und Training gefahren. Das heißt, die sind jetzt mittlerweile so um die 150 bis 200 Kilometer lang. Das heißt, du hast eine gute Möglichkeit, mal zu gucken, wie ist es eigentlich, so eine längere Strecke zu fahren. Ja, also auch, du musst nicht an einem Tag fahren, so, weil wir uns ja nicht auf ein Rennen hier vorbereiten, sondern einfach nur auf eine schöne Bergetappe sozusagen über mehrere Tage. Aber das ist eine ganz gute Möglichkeit, um Gepäck, Fahrrad, Gelände, sich so ein bisschen dran zu gewöhnen und vorzubereiten und auch mal zu gucken, wie man so eine längere Etappe fährt. Der in Brandenburg, den kann ich empfehlen, den bin ich selber noch nicht gefahren, aber ich habe gehört, dass sehr viel Hass entsteht, weil der auch durch Sand führt viel. Ne? So, und das sind natürlich dann auch Umstände, die nicht nur den Charakter prägen, sondern eben auch eine ganz gute Vorbereitung sein können, eben wenn du dann halt in den Pyrenäen stehst oder da in den Alpen stehst und es ist halt schlechtes Wetter und du musst schieben und manchmal musst du ja auch schieben, weil du starken Gegenwind hast, ja, oder weiß ich irgendwie. Ja. Also das, aus meiner Sicht sind das ganz gute Vorbereitungstouren für so eine Sache.
Das ist ein super Hinweis. Das sind, da kann ich nämlich auch nochmal direkt eine Frage von mir dranhängen. Mhm. Fahrrad tragen. Mhm. Mit Gepäck. Also ich frage mich schon bei, auch ohne Framebag, wie das, also mal kurz irgendwas irgendwo rüberheben, okay. Aber jetzt eine halbe Stunde mit dem Ding auf dem Kreuz, dann braucht man irgendeine Technik haben, wie man das Ding trägt.
Ja, also so lange habe ich jetzt mein Fahrrad auch noch nicht getragen, aber ich greife immer an die hintere Strebe, Kettenstrebe. Mhm. Aha. Und habe das vorne am Lenker und trage das dann so. Ne? So manchmal habe ich das ja so an der Seite dann.
Ja,
ne?
Ja,
so.
Ja.
Und manchmal habe ich das einfach auch nur, dass ich es mit dem Sattel auf meine Schulter packe, ja?
Ja,
und dann so trage, je nachdem, wie lang die Strecke ist, oder es auf dem Rücken lade. Es gibt auch manche, die das einfach auf dem Rücken laden.
Ja, genau, das habe ich gesehen.
Auf dem Rücken und kippen sich das dann so aufs Kreuz und dann gehen sie und dann setzen sie es wieder.
Also die stellen sich quasi, stellen sich das Rad hin, knien sich quasi mit dem Rücken zum Rad davor und laden sich das dann mit.
Genau, ziehen sich das so drauf und dann stehen sie auf.
Und halten das dann an Sattel und Lenker, oder wie?
Genau.
Na, aber wir sind ja auch zu mehreren, da kann man einem ja auch das auf den Rücken legen dann.
Einer kann sitzen bleiben, während die anderen ihn mit Fahrrad auf dem Rücken
nehmen. Genau. Ja. Und der Letzte bleibt halt da.
Genau, du solltest nur gucken, wo die Pedale ist, weil das kann durchaus schmerzhaft sein.
Ja.
Aber das werden wir hoffentlich nicht so oft benötigen, ne? Diese Technik oder diese Fähigkeit, hoffe ich zumindest bei der Tour.
Also, aber einmal reicht ja schon.
Selten. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ewig tragen musste.
Ja, naja, es gibt ja so Touren. Ne? Ich habe jetzt, den hattest du ja auch in deinem Podcast, den Peter Baumeister, glaube ich, ne? Die doch da durch den Kaukasus, wo die gesagt haben, warum hatten wir eigentlich die Fahrräder dabei? Also teilweise so. Ja. Die haben ja nur noch mal einen ganz anderen Anspruch oder eine ganz andere Herausforderung gesucht da. Ne? Ja. Das war ja wirklich abenteuerlichst, fand ich.
Wer Kletterstiege geht, der muss da natürlich drauf achten. Aber deswegen guckst du halt auch so nach Gepäck, ne? Also und nach Gewicht. Also ich bin da jetzt kein Ultraleicht und so, ne? Also dafür habe ich dann einfach auch noch zu viel mit. Aber so, da guckst schon so, dass dann alles zusammen, bei mir wiegt das nie mehr so als 23 bis 25 Kilo Fahrrad und Gepäck und so alles zusammen. Ja. Das, darauf achte ich dann schon, weil das kann ich ganz gut heben, das kann ich auch über einen längeren Zeitraum tragen. Das ist in Ordnung.
Das ist ein guter Punkt.
Und nehmt euch noch einen kleinen Rucksack mit vielleicht. Das ist auch nochmal so ein Tipp. Mhm. Du weißt nie, weißt du, das ist halt, dein Fahrrad ist eigentlich soweit optimiert, auch schon vom Gepäck her. Und dann hast du irgendwo einen Laden und du musst dich versorgen und willst dann doch nochmal eine Flasche Wein mitnehmen für abends und sowas. Ne? Einfach hinten rein, fertig ist und los geht's. Mhm. Wasserversorgung, falls das, aber da hatte ich gehört, das ist da in den Bergen eher okay. Da kann man sich dann immer mal was ziehen. Ich habe so ein Filter, jetzt fällt mir schon wieder nicht ein, wie der heißt, aber das sind so eine Filter, wo du das Wasser einfach reinfüllst, schraubst den Filter ein, kannst durchdrücken, kannst sofort das Wasser trinken. Ja, ich weiß nicht.
Aber das finden wir bestimmt auf deiner Homepage doch auch. www.
Ja, genau. Aber
oder www.wasserfilter.
Den hatte, das war der von Tobias, weil meiner war kaputt. Ich hatte so einen Samwa-Filter, wo du das Wasser so durchdrückst, das ist so eine Kartusche, und Tobias hatte gleich eine, wo du es so draufschraubst. Das ist so ein Silikon-Wasserbeutel, den gibt es als 600 und als 1 Liter, also 600 Milliliter oder 1 Liter. Und dann machst du das Wasser aus dem Fluss da rein, schraubst oben das Ding drauf und dann drückst du das durch und dann ist das schon gereinigt und fertig.
Ah ja, cool.
So, diese Vorsicht würde ich halt immer mitnehmen. Ne, das ist ja doof, wenn du dich dann vorbereitest und nach 3 Tagen dann eigentlich nur noch in der Hocke verbringst.
Sag mal, Klickpedalen versus Nicht-Klick oder Flat oder wie immer die anderen heißen. Hast du da eine Meinung zu?
Meine Meinung ist Kompromiss. Ich fahre eine Hybridpedale. Ich habe auf der einen, also ich habe auf einer Seite Klick und auf der anderen Seite eine Plattform. Ich bin mittlerweile, würde ich auch komplett Klick fahren, das ist überhaupt kein Thema, aber ich habe mir die von Shimano XT da zugelegt, weil es ab und zu mal Passagen gibt, wo ich ausgeklickt fahren möchte, einfach, weil sie technisch sind. Ja, so.
Ja, genau.
Und dann gehe ich in die Plattformpedale. Okay. So, aber mittlerweile kann ich auch in der normalen Klickpedale so fahren, dass ich nicht einklicke und trotzdem das Rad gut steuern kann.
Ja, du kannst das, aber ich nicht.
Ja, ja, gut. Aber deswegen, es gibt so eine Mischform, so, die finde ich ganz gut.
Ja, okay.
So ein Klick finde ich ganz gut, weil es aus meiner Sicht super Kraftübertragung hat. Find gerade wenn du berghoch fährst, so, das ist ganz gut nochmal, diesen Mitnahmeeffekt vom Ziehen. Warum nicht?
Ja, okay. Finde ich auch.
Und bei den Radschuhen, dann müsst ihr halt gucken, ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Marschieranteil bei Turin-Nizza also ist, also soweit Tobias mir das erzählt hat, ist der eigentlich relativ gering und so. Sonst hätte ich gesagt, guckt nochmal ein bisschen, dass die Schuhe, mit denen ihr fahrt, dass die auch ein bisschen Gelände abkönnen, ja, wenn ihr irgendwo mal gehen müsst und tragen müsst, weil da sind ja manchmal, wenn du die rein rennorientierten SPD-Schuhe siehst, die haben eine Carbonsohle, das ist immer so, wo du schon weißt, okay, das ist jetzt nicht lange gut, wenn du das da einsetzt, wenn du da ein bisschen spazieren gehst oder irgendwie abends noch was machst. Ich habe auch nur dieses Paar Schuhe mit, ne? Also ich habe nichts anderes mit. Ich habe auch keine Flipflops oder sowas. Das.
Ah ja, genau. Aber das, ja, habe ich, also als ich hatte eine kleine Tour gemacht, mal ein paar Tage Bikepacking in Süddeutschland im März 18, glaube ich, war das. Mhm. Und hatte auch nur meine Radschuhe mit und hatte nur so eine Funktionshose mit ganz viele ein Merino-Hemd und noch ein Merino-Pulli, glaube ich. Und bin damit sogar abends ins Theater gegangen, also mit den Sachen, also mit Radschuhen und alles. Das geht ja auch mal, wenn man auf so einer Tour ist. Ja. Ne? Also, ja.
Genau.
In den Alpen wird aber eher kein Theater sein, oder?
Oh, wer weiß.
nicht so eins, ja. Nee. Warte mal, ich hatte gerade noch. Ach so, Kocher, wie habt ihr das
gemacht? Haben wir natürlich auch noch nichts.
So diesen, was ist der? Also ich habe diesen, heißt der Primus oder ist dieses, also dieses Standardding, was wo ich könnte es jetzt zeigen, muss ich mal losgehen. Also,
ich habe noch.
Das ist so ein Paket.
Gaskartusche.
Ich habe noch die Gaskartusche aus Schweden 2013. Kann ich mitbringen. Ja. Halb voll. Mhm.
Ja, also es kommt darauf an, wie ihr halt kochen oder was ihr da kochen wollt. Ne? So, also das weiß ich nicht. Ich bin da eher ehrlicherweise ein schlechter Berater, weil so Kochen bei mir nie so im Mittelpunkt stand. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen angewöhnt durch die Rennen, weil ich halt essen muss.
Ja.
Und habe so einen kleinen 20 Gramm leichten Kocher, so zum Aufschrauben, den klappst dann so auseinander, auf eine Schraubgaskartusche. Muss halt gucken, gibt es da Schraub und Stech so und dass es Schraub ist. Und dann habe ich einen Titantopf, ich glaube 750 Milliliter. Ich habe jetzt auch einen 650 Milliliter. Und da kommt dann halt, also der ist für Wasser da. Und dann habe ich halt so Expeditionsnahrung, das wird dann da reingegossen und fertig ist die Laube. So, aber ansonsten wird tagsüber gegessen und dann gibt es halt irgendwas Kaltes abends. Und das brauche ich nicht. Ich brauche dann auch nicht unbedingt den Kaffee oder so, aber... Das ist jetzt der Unterschied. Gehe ich auf eine Genussreise, dann würde ich sagen.
Oder auf ein Rennen.
Genau.
Ja.
So. Ja. Beim Rennen geht es nur Kalorien und bei einer Genussreise kann man sich ja dann.
Genau. Aber auch dazu hatte ich tatsächlich noch eine Frage, nämlich auf diesen langen Strecken essen. Also grundsätzlich schon irgendwie so drei Mahlzeiten erstmal weiterverfolgen und dazwischen so ein bisschen nachladen oder die ganze Zeit kleine Dinger durch.
Ja, muss man ehrlicherweise auch trainieren. Also ich esse dann die ganze Zeit. Der Ofen muss brennen. Ja. Aber du hast halt auch, also ich plane ja nicht so Pausen in dem Sinne ein. Wenn ich jetzt natürlich weiß, ich mache jetzt erstmal ein Frühstück und dann fahre ich los und dann ist irgendwo Kaffee oder dann habe ich ein Mittagessen und dann gibt es auch noch Abendessen, dann bist du vor lauter Essen, wüsste ich ja gar nicht, was ich machen soll. So, also dann würde ich dann mich sicherlich anders ernähren. So, aber bei den Rennen jetzt so, die ich da fahre, da geht es nur, du isst auch während des Fahrens, ne? Da wird nicht jetzt angehalten, sondern das geht.
Okay, aber ja, genau, das ist natürlich auch wieder im Prinzip der Unterschied zwischen Rennen und mal also wenn wie wir hübsch durchs Gelände gondeln. Ja.
Aber da musst du halt gucken, ne? Ich habe heute eben gerade schon wieder einen Hungerast hier auf dem Swift-Trainer gehabt. Das ist völlig sinnlos, ja, aber ich musste dann meinen Sohn zwingen, mir dann eine Tafel Schokolade zu bringen, weil ich sonst eingegangen wäre, ja, so ganz komisch.
Ja, und hatte ich letzten Sonntag tatsächlich auch, nach langer Zeit mal wieder, aber richtig übel.
Und ich habe vorher nur Blödsinn gegessen, also es war jetzt nicht, dass ich nüchtern war, ne? Sondern auf einmal hast du diese Unterzuckerung und dann geht es nur noch bergab. Da kannst du gar nicht so schnell gucken.
Ja, ja, kenne ich.
Also ich habe immer was dabei, so, das ist ganz gut, je nachdem. Also ich esse beim Fahrradfahren immer Dinge, die ich sonst im Alltag nie essen würde. Ja? Also so Kekse oder Snickers und so, das kriegst du bei mir im Alltag, kriege ich das nicht rein. Wenn ich auf dem Fahrrad sitze, kann ich das essen, überhaupt kein Problem.
Kalorien, ne?
So, also was ich mit habe, das hatte ich auch schon bei Radtouren mit, dann so, als ich in Island war oder auf Island war, da hatte ich mir so 2 Gels mitgenommen. Ja. Einfach nur, weil ich dachte, ja, wenn du da so durch die Berge fährst und dann irgendwie, du brauchst mal Energie, aber du bist noch nicht irgendwo so, dass du einfach nur sicherheitshalber das mit dabei hast. Weiß ich nicht. Also ich fand es jetzt, ich habe es einmal benutzt. Also aus heutiger Perspektive lächerlich, ja, so. Aber man wächst ja da auch mit seinen Erfahrungen. Also deswegen. Jetzt habe ich es mit, weil ich genau weiß und weil ich es dann auch gezielt auch einsetze, ja, so, wann ich das dann halt brauche und auch weiß, wann ich das brauche. Aber so jetzt für euch, wenn ihr wisst, da gibt es halt regelmäßig so Punkte, wo es eine Versorgung gibt, würde ich halt gucken, dass dann kann man sich ja dort immer noch was machen lassen, irgendwie Sandwiches und so, das haben wir beim Toskana Trail, das war ja eher auch so Wein und Gesang und Pasta-Party so und da haben wir dann auch oft noch so Sandwiches machen lassen und haben die dann mitgenommen und zwischendurch gegessen und dann kam auch schon wieder der nächste Carbonara-Teller und so, also
sehr gut, das hört sich sehr gut an. Sag mal, was hatte ich hier denn noch? Ja, genau, wir hatten vorher noch mal dieses grundsätzliche Packthema und ich würde das jetzt kurz nennen, Seatbag versus Gepäckträger versus Framebag. Mhm. Also habe es auch schon gekauft, also ich habe schon den Gepäckträger. Ich neige dazu, Gepäckträger zu fahren und mir dann hinten da relativ frei draufballern zu können, worauf ich halt Bock habe und das auch relativ schnell irgendwie auseinandernehmen zu können und nicht immer so extrem intelligent irgendein Seatbag zu bepacken zu müssen. Aber vielleicht gibt es ja auch ganz andere Gründe, außer diese Aerodynamik-Geschichte, und die mich jetzt nicht so interessiert, Argumente, die für Seatbag sprechen oder Framebag, for that matter.
Ich würde jetzt nicht sagen Seatbag oder Framebag. Also bei mir hat das Framebag halt auch eine ganz bestimmte Funktion. So, also da kann ich sehr viel im tiefen Schwerpunkt sozusagen unterbringen und nutze halt diesen Raum dort aus, der sonst verloren wäre. So, meine Fahrradflaschen habe ich vorne an der Gabel dran, so, brauche also den Raum im Rahmendreieck nicht. Und dann habe ich dort halt auch Essen und irgendwelche Teile und noch ein paar Klamotten und sowas. Also das ist schon aufgeteilt. Bei der Frage Seatbag oder Gepäckträger, so wie du magst. Ne? Also ich persönlich mag es auch nicht, dieses Fummeln, ne, so einer Satteltasche da dran. Weil gerade wenn es kalt ist und du aus den Handschuhen musst, dann hört es dann schon auf. So. Aber deswegen, das Bikepacking ist jetzt auch nicht unbedingt für Leute entwickelt worden, die es dann ernst meinen, ja, so, sondern dafür gibt es dann Harness-Systeme. Ne? Das ist im Prinzip so das Halter, die du dir am Lenker und an der Satteltasche einmal anbringst und dann einfach nur dort Packsäcke unterbringst und abspannst. So, das habe ich jetzt in abgewandelter Form. Ich habe eine Tasche, die geht halt relativ schnell einfach ran und ist mit so einer Art Harness-System und vorne sowieso. Mhm. Und das passt mir sehr gut, weil das geht sehr schnell und ist halt auch bei jeden Temperaturen gut machbar. Es gibt von Taifin, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, die haben gerade so einen Lauf, weil sie im Kern, ja, das ist eben dieses Kuriose beim Bikepacking, alle gehen Richtung Bikepacking, um dann jetzt langsam wieder zum Fahrradtouring zurückzukommen, weil sie sich Gepäckträger dran schrauben, möchten sich aber noch keine Gepäckträger dran schrauben, weil dann sind sie ja eigentlich keine Bikepacker mehr. Deswegen Style vor Verstand und dann endet man bei Taifin, weil man dann sagen kann, ja, ist aber aus Alu oder Carbon und sieht halt auch cool aus und ist ehrlicherweise, es ist sehr einfach zu befestigen. Ne? Also du hast ja so einen Gepäckträger sonst, der ist halt sehr verschraubt und gemacht und gemerkt. Das Taifin-System ist halt einfach fest zu machen und hast dann hinten eine Tasche drauf, die durchaus clever gebaut ist und dir sehr viel Raum bietet. Dabei eben auch nicht zu hoch aufbaut und darüber hinaus auch noch das System bietet dir halt noch ein paar mehr Optionen. Ortlieb kommt jetzt auch mit einem ähnlichen Ansatz. Das werde ich jetzt nächste Woche bekommen, das gucke ich mir mal an. wie man da einfach Gepäck dran bringen kann und damit dann fahren kann. Also im Endeffekt, ey, so wie du magst. So. Also wenn ich jetzt auf Tour wäre, würde ich vermutlich auch, also ich würde mir mal Typhoon angucken irgendwann mal, aber die kosten halt sehr viel Geld.
Wollte ich gerade sagen, das ist gerade ein teurer Ding.
Ja, oder einfach einen normalen Gepäckträger oder also wenn ich jetzt normal Touren fahren würde und sage, ich brauche jetzt auf einmal so viel Gepäck, ja, sodass das da nicht mehr reingeht oder irgendwie anders besser verteilen, dann würde ich auch mit Gepäckträger fahren. Das ist da völlig
egal. Sascha, ich glaube, wir bleiben bei unserer T-Rack-Lösung.
Genau, wie heißt unser Gepäckträger, den wir uns gekauft haben? Das ist ja auch eigentlich nur ein Stück Metall für T-Rack viel Geld.
Tumbleweed T-Rack.
Tumbleweed T-Rack. Klingt lustig.
Auf jeden Fall ist Geld wert.
Also ich habe den irgendwie vor 3 Jahren, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen, habe gedacht, den muss ich haben. Der war also ganz schlicht, das ist wirklich nur ein Stück Metall, wo man irgendwas raufschnallen kann, also auch nur so mit Schnallen. Also. Und dann habe ich es irgendwann wieder aus den Augen verloren, weil es wirklich nicht zu bekommen war. Und jetzt gibt es die Dinger wohl in Europa auch, natürlich wahnsinnig teuer, weil die irgendwie in Amerika, irgendwo in Rocky, ja genau,
handgepötet. Ja, Moment, aber deutlich, deutlich günstiger als die Tailfin-Geschichte.
Naja, gut, das, aber es ist ja auch nichts. Ja. Es ist eigentlich nur ein Stück Metall und es kostet 150 Euro oder so. Aber wir sind guter Dinge und freuen uns darauf.
Aber es ist ja, glaube ich, gerade sowieso beim Fahrrad so. Das sind alles nur irgendwelche Sachen, die sind per se banal, aber ich glaube, sie wären für uns nicht interessant, wenn sie nicht so viel Geld kosten würden.
Ach, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber was heißt, das Material ist günstig, aber da hat ja jemand irgendwie, also bei vielen von den Lösungen, die es ja gibt, bezahlt man ja die Idee oder das Konzept, was da drin ist. Absolut. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, dass man dafür Geld zahlt, weil das ist die Leistung irgendwie. Und ja, klar kann man so ein Stück Alurohr oder Stahlrohr auch günstiger zusammenlöten.
Aber es macht halt auch keiner. Es gibt nur den einen im Grunde genommen, der genau das hat,
was wir wollen. Und genau, und der hat halt die Idee gehabt, dass das Ding so da sitzt und deswegen,
ich habe jetzt nochmal, folgende Frage, weil wir ja auch alle in einer modernen Welt leben und Garmin etc. Handys zum Filmen, Fotos machen. Wie machst du das mit der Stromversorgung, wenn du über Tage unterwegs bist? Hast du irgendwie so ein Solarpanel hinten drauf? Eine Powerbank mit Solar oder irgendwie?
Nee, ich habe einen Nabendynamo, so ein 28, und habe ein Ladegerät eines australischen Lichtherstellers, der in Deutschland nicht zugelassen ist, weil er die STVO nicht einhält, Gott sei Dank, weil sonst würde ich ja nichts sehen. Ja. Und der hat einen USB-Lader entwickelt, der so gut arbeitet, dass ich in Kirgisistan, selbst bei diesen niedrigen Geschwindigkeiten, hat der mein Navi geladen und hat gleichzeitig den Ladestand meines Smartphones stabil gehalten. So, also damit habe ich das gemacht. Ich habe aber zusätzlich noch in eine Powerbank mitgehabt, 20.000 Milliampere, mit der ich dann, ich habe auch nicht so viel Geräte, ich habe ein Navi und ich habe ein Telefon und ich habe eine Stirnlampe. So, das ist das, was ich damit lade. Und da hält es ewig. So, wenn ich dann mal irgendwann mal, wir waren, glaube ich, nach 7 Tagen sind wir mal in ein Hotel gegangen, da haben wir dann das alles aufgeladen wieder, was soweit geht, und dann war das okay. Aber ansonsten hat das alles über den Nabendynamo funktioniert, also auch bei Tobias.
Also das wäre quasi auch noch eine Empfehlung, einen Nabendynamo einzubauen.
Ja, also ich zögere deshalb, weil das ist immer mit Zusatzkosten, ne? Weil diese Räder, die werden immer ohne Nabendynamo ausgeliefert und sagen, hier genießt die Freiheit, aber wenn es halt dunkel wird, ist Freiheit vorbei. Du kannst also dann kannst du dir natürlich mit Akkulichtern und weiß ich was helfen. Das ist aber, brauchst wieder Strom dafür. Dann holst du eine Powerbank. So, wenn ihr jetzt sagt, ihr fahrt da sowieso so durchs Land, dass ihr, sagen wir mal, alle 2 Tage eine Unterkunft habt, wo Strom gibt, ich würde eine Powerbank mitnehmen, that's it. Das reicht völlig.
Okay.
Also die 20.000er, die hat ordentlich. Ich hatte sogar 2 20.000er mit, ich habe nur die 2. nie gebraucht.
Okay, gut.
Kannst du zu meiner Gaskartusche legen aus Schweden.
Ich habe die, also übrigens, die Powerbank ist von Anker. Ich finde Anker super, was das angeht.
Also ja,
die
ich auch. Ahnung.
Und können das gut.
Ja. Hast du irgendeine Meinung zu Tarp versus Zelt?
Ich bin kein Tarp-Typ, weil ich mir sage, also entweder lege ich mich im Biwaksack, oder ich lege mich ins Zelt. So, und je nachdem, wo ich jetzt hinfahre und was ich da erwarte, wähle ich dann die Art meiner Unterkunft. So, im Atlas bin ich mit Biwak gefahren, in Kirgisistan mit Zelt. Jetzt nach Böhmen fahre ich mit dem Biwak. Und so, und ich würde Turin-Nizza, würde ich fahren. Wahrscheinlich mit einem Biwaksack.
Ja, das kommt für mich nicht in Frage, weil da kriege ich Zustände drin. Das ist mir zu.
Klar.
Okay. Ja, dann, aber es ist ja immer eine Frage der persönlichen. Ja. Also, und du hast häufig auch nicht wirklich Gewichtsvorteile. Also wir reden dann immer mal so über 300, 400, 500 Gramm mehr. Ja, also mein Zelt wiegt 1 Kilo oder 1,1 Kilo. Der Biwaksack 400 oder so. Und wenn ich mich halt im Zelt wohler fühle, warum nicht? So.
Ja, das war ganz interessant, weil du hattest doch auch diesen Podcast mit den beiden, die das Turin-Nizza gefahren waren. Genau, und die hatten ja auch gesagt, auf was sie am ehesten verzichten könnten oder würden beim nächsten Mal wäre das Zelt. Fand ich ganz interessant, die Aussage. Also wir gucken
aber
mal.
Das ist ja das Großartige, weil du ja, also nach eurer Tour werdet ihr zurückblicken und sagen, was haben wir denn eigentlich für... Mit was haben wir uns eigentlich mit Martin unterhalten? Es ist doch völlig logisch, dass man macht so. Aber du wirst gleichzeitig 20 neue Fragen haben.
Ja.
Also einmal wirst du runterrollen nach Nizza und sagen, ich habe schon wieder 5 Ideen, was wir als nächstes machen, und damit einhergehend dann wieder 300 mehr Fragen.
Ja.
Aber das ist doch genau das. Also stell dir mal vor, es wäre halt alles so wie, also du planst was und das findet auch so statt. Da sage ich immer, das ist doch, was soll denn das?
Dann brauchst du ja, total richtig. Total richtig. Die besten Erinnerungen bleiben von den Sachen, die nicht so kamen, wie man es gedacht hat.
Ersatzspeichen würde ich noch mitnehmen. Also habe ich tatsächlich auch mit Ersatzspeichen. Ich habe Respekt davor. Mir ist noch nie eine Speiche gebrochen, ehrlicherweise. Aber ich kann natürlich eine Speiche wechseln. Das ist am Vorderrad weniger ein Problem als am Hinterrad, wenn es auf der Kranzseite passiert. Ich habe eine DT Swiss Narbe und die erlaubt es mir, dass ich quasi den Kranz abziehen kann. Und habe dann Zugang, die Kassette abziehen kann und habe dann Zugang zu den Speichern.
Jetzt ist
es. Ja. Du musst halt nur gucken, Speichen, es sind unterschiedliche Längen. Also wir müssen nur gucken bei den Speichen, es gibt unterschiedliche Längen für Vorder- und Hinterrad und teilweise auch pro Seite. So. Aber es ist eigentlich normalerweise ist das alles gleich eingespannt, nur Vorder- und Hinterrad unterscheiden sich manchmal in der Speichenlänge. Dann müsst ihr halt gucken, dass er dann immer eine für vorne, eine für hinten oder so mit hat.
Ja, und vorher mal lernen, wie man damit umgeht.
Rausnehmen, einschrauben, fertig. Also das ist, glaube ich, intuitiv. Und stell dir mal vor, ist doch das Schönste. Es wird langsam dunkel, Sprühregen, 4 Grad. Im Tal hörst du das Donnergrollen, 5 Leute stehen ringsherum und sagen, oh Gott, was meinst du, wie schnell du lernst, einzuspeichen?
Ja, glaube ich sofort. Super.
Ja, also wir haben auf jeden Fall Lust. Also ich habe Bock.
Ja,
ja, ne, das also freut mich sehr, wenn ich da ein bisschen, ich habe jetzt auch nicht hinterm Berg gehalten, alles gut.
Total,
ich,
ja.
Also. Weil ich finde halt, also weshalb ich manchmal nicht, also das klingt immer so dramatisch, ich sage meine Meinung nicht so ganz, aber es ist halt häufig, ich kann ja nur aus meinem Erfahrungshorizont berichten, ich weiß halt, dass es immer mehr als nur eine nicht Wahrheit, aber eine Möglichkeit gibt, so, und ich finde das dann, also ich möchte dann eben auch nicht, dass nur das stattfindet, was ich jetzt gerade meine, weil manchmal ist es halt auch, und gerade jetzt so bei diesen Themen ist sehr viel Meinung und wenig Ahnung, so, und ich, unter anderem Grund, warum ich immer so absurde Bauten und Sachen ausprobiere, weil ich halt gucken will, wie es halt wirklich ist, so, anstatt mir nur zu überlegen, wie es sein könnte, so. Deswegen, Teilfin finde ich jetzt erstmal voll Hipster-Produkt, aber natürlich gucke ich es mir an, weil vermutlich ist es genau richtig. Und geil. Und die machen gerade auch eine ziemliche Offensive. Also die haben jetzt sehr vielen Leuten da ihr Teil mal gegeben, also sehr vielen Ultrafahrern auch, Bikepacking Ultrafahrern. Und die finden das natürlich alle Knorke. Aber ich will mal gucken, ob das wirklich so hinhaut. Und das ist auch eine Frage des persönlichen Stils, glaube ich, so, was man da so brauchen wird.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke. Ja. Gerne, gerne. Dann euch einen schönen Abend noch.
Danke dir auch.
Dir erst.